Hallo.
Ich wollte heute, ey, ohne Mist, ich wollte heute wirklich nicht so viel trinken. Mit diesem Einstiegssatz grüße ich die Kollegen, die ich bei Red Bull zu dem internen Stadion-Event getroffen habe. Und
du warst dort?
Möchte,
spektakulär.
Und möchte sagen, dass ich finde es immer ein bisschen schäbig, wenn man auf mich immer schiebt, wenn Leute zu viel trinken. Ich finde, vom Grundgefühl ist das doch eigentlich jedem so seine eigene Schuld, oder?
Das stimmt, ich muss sofort an Chris Anderson denken, wie der mal zu uns gesagt hat, immer wenn ich auf euch treffe, bin ich hinterher fiescht besoffen. Und ich denke mir immer noch, also an mir hat es nie gelegen. Aber wahrscheinlich erträgt man uns auch einfach nur, wenn man irgendwie ordentlich in einem Kessel hat und dementsprechend geben die Leute uns dann die Schuld.
Naja, es ist halt, ich glaube, vielleicht einfach auch ein bisschen dem Hintergrund geschuldet, dass man sich so denkt, naja, Mensch, guck mal, also wenn es jetzt, also anders, ich bin ja zum Beispiel persönlich jetzt Kenner, der jetzt nach unten tritt. Es gibt ja aber viele Leute, die ja doch irgendwie ein gewisses Wohlbefinden erst dann entwickeln, wenn die wissen, ach, guck mal, hier geht's doch irgendjemanden schlechter. Wie gesagt, ich denke da an diese eine Umfrage zurück, die man irgendwann in England mal, ich glaube, 1000 Leuten gestellt hat, nämlich, wenn sie sich aussuchen könnten, dass sie 100.000 Euro bekommen und ihr Nachbar 100.000. Das war Variante A. Und dann gab es die Variante B. Sie bekommen nur 75.000, ihr Nachbar dafür aber nichts. Dann kam am Ende bei 90% raus, dass jeder lieber die 75.000 nimmt, wenn die wissen, dass der Nachbar nicht einen einzigen Cent bekommt. Und so ist das ja irgendwie manchmal so im Gegenzug. Und ich würde jetzt einfach mal bei dem Thema kurz bleiben, denn ich habe natürlich auch reingehört, für alle anderen, du hast es die letzten Male nämlich ja so erwähnt, du hast ja sozusagen dein Tagebuch des Alkoholikers, nenne ich es jetzt mal einfach mal, wieder ein bisschen abgedatet und habe da auch irgendwie die ein oder andere, wie ich finde, sehr, sehr nette und interessante These von dir gehört. Und
oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, nee, also ich habe vor allem an dem Punkt nochmal drüber nachgedacht, was du sagtest, was mich wirklich auch ein bisschen schockiert hat, dass es wirklich Leute gibt, die sozusagen aufgrund der Tatsache, dass du nichts mehr trinkst, einfach wirklich gesagt haben, ah, oh, nee, also dann ist die jetzt eigentlich nicht mehr für mich. Also sprich, die sich wirklich davon abgewandt haben, dass so, also ich stelle mir das so vor, wie wenn ich jetzt auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Veganer oder Vegetarier werden würde, was im Grunde genommen ja auch völlig in Ordnung wäre. Ich allerdings wirklich Leute auch kenne, die sagen, nee, also jetzt, wo da kein Fleisch mehr ist, dann ist er ja wirklich ein massiv schlechterer Mensch. Und ich hätte dort einfach nochmal eine Rückfrage. Ist das wirklich so?
Ja, also es gibt schon durchaus Leute, die dann nie mehr so ein großes Interesse haben, mit mir Zeit zu verbringen, beziehungsweise auch mit mir zu reden, wenn da nie der obligatorische Pfeffi aller 3 Minuten dabei ist. Aber es gibt Gott sei Dank einen Großteil der Menschen, die nicht so sind. Das ist sehr viel angenehmer.
Ey, das ist sehr, sehr gut. Nee, aber wie gesagt, insofern muss ich sagen, haben wir schon gerade irgendwie in diesem kurzen 30 Sekunden Vorgespräch bequatscht. Also unsere Listen, ne, sind also bei mir mit relativ viel Schwachsinn, was aber auch völlig okay ist, ist bei mir gefüllt. Und bei dir allerdings, weil du durchaus noch eine ganze Ecke mehr unterwegs warst, ich war zwar auch unterwegs, aber dazu komme ich dann später. Wie du sagst, kurzer Eventbericht kann ich schon mal als Vorankündigung machen, gibt es auf jeden Fall zum Red Monday von Red Bull. Das Ganze, was das ist, wie das ist, wo das war, erzähle ich später noch ein bisschen ausführlicher. Und dann auch noch die ein oder andere Geschichte, die ich so erlebt habe. Ich würde erstmal bei dir starten. So grob zusammengefasst oder gerne auch detailliert. Wo hat es dich so veranstaltungstechnisch hin verschlagen? Was hast du so angestellt? Wie waren die Veranstaltungen? Ich brauche eine paar Informationen. Bitte, bitte.
Also ich mach's mal trotzdem bei manchen etwas kürzer, weil wir ja jetzt doch 2 Wochen haben, die wir nachbesprechen müssen. Also ich habe angefangen, als wir letzte Woche den Podcast ausgestrahlt haben am Donnerstag beim Comedy Slam in der Schauburg. Das war auch wieder eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ihr habt es ja vielleicht in meiner Insta-Story gesehen. Ich freue mich schon jedes Mal, wenn ich dort in den Backstage reinkomme und da steht diese halb zerkloppte Olaf Schubert anmutende Lampe in dieser Olaf Schubert Optik. Das gibt mir schon immer ein gutes Gefühl. Allgemein die Schauburg wirklich eine tolle Location für sowas. Diesmal waren wir auch wieder im großen Saal, was natürlich ein bisschen ein schöneres Gefühl ist, in so einem großen Kinosaal zu spielen, als irgendwie in so einem kleinen. Und ich habe auch die Probleme, die ich beim letzten Mal hatte, mit dem defekten Stromkabel mittlerweile gefixt bekommen. Es ist also nicht mehr so, dass mein Mixer aller zwei Songs einfach ausgeht und kurz Ruhe ist, sondern das war wieder schön, da einfach richtig spielen zu können und ja, den Leuten auch ein bisschen was musikalisch bieten zu können. Und ich hatte auch echt das Gefühl, die Leute hatten da sehr viel Spaß dran, weil ich habe wirklich auch Standing Ovations bekommen, obwohl man dazu sagen muss, diese Musik, die ich da spiele, die ist ja wirklich sehr, sehr leise. Das ist ja wirklich so, die Leute kommen rein, suchen ihren Platz und im Hintergrund läuft halt ein bisschen Deep House Geplänkel von mir. Und das scheint den Leuten aber trotzdem sehr, sehr gut gefallen zu haben. Also die waren sehr, sehr freundlich und haben mir einen sehr, sehr schönen Applaus gegeben. Das war ganz, ganz süß. Und am nächsten Tag bin ich dann nach Leipzig gedüst zur Kiss Kiss Bang Bang und habe dort die liebe Kollegin Katie Bam, über die wir ja letztens schon mal ausführlicher gesprochen haben, wieder getroffen. Außerdem die Diana May und Dark Delirium. Das sind alles drei ist wirklich so Herzens-DJ-Kollegen mittlerweile, wo ich genau weiß, das funktioniert alles super. Alle sind eingespielt und man freut sich halt auch immer, sich zu sehen. Da habe ich natürlich noch versucht, den lieben Dark Delirium noch mit nach Dresden zu locken, weil da im nächsten Jahr was ansteht, wo ich ein bisschen Booking-Gewalt drüber bekommen habe. Aber da ist er leider terminlich verhindert, sonst hätte ich dann gerne mal eine Empfehlung ausgesprochen, dass die Leute sich da mal ein Bild von machen, weil wenn man wirklich auf Popmusik steht, ist er echt ein guter DJ, der halt auch immer sehr am Puls der Zeit ist und da wirklich immer die neuesten, seien es sogar Albumtracks von irgendwelchen Popstars mit am Start hat und das macht immer sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuhören.
Cool.
Und am Samstag war ich dann im Nachteck und da habe ich ein bisschen was Ausführlicheres. Es gibt jeden Samstag von 23 bis 0 Uhr gibt es so eine sogenannte Aperol Hour. Das heißt, es gibt so viel Aperol, wie die Leute trinken können, für lau. Man bekommt jetzt natürlich nie, wenn man hingeht und sagt, ich bestelle mir jetzt 20 Aperol, damit ich den ganzen Abend versorgt bin. So funktioniert das nicht, sondern du kriegst einen Aperol und wenn der leer ist, kannst du den Becher eintauschen gegen den vollen. Und in dieser Stunde kommen dann natürlich ganz, ganz viele Leute und das ergibt so eine spannende Mischung an Publikum, nämlich eine Mischung aus natürlich den ganzen Studis, die gerne Geld sparen wollen und sich den natürlich den Gratis-Aperol mitnehmen, aber auch diese typischen Aperol-Muttis. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination, auch musikalisch, weil ich ehrlich sagen muss, ich hatte erst am Anfang ein bisschen Bammel und dachte mir, oh, jetzt sind hier auch ein paar Ältere. Mal gucken, ob das musikalisch klappt. Aber da muss ich sagen, mein Geheimrezept meiner absoluten Lieblings-Querbeet-Popmusik, nämlich 2010er, hat da wieder sehr, sehr gut gezündet, weil damit können dann doch irgendwie sowohl die Kids was anfangen, als auch die Muttis. Die freuen sich halt beide gleich stark ungefähr, wenn Pitbull kommt. Von daher war das wirklich auch ein sehr, sehr angenehmer Gig. Und dann war ich am Montag letzte Woche jetzt sind wir schon wenigstens in der letzten Woche angekommen, beim Queer Monday, mal wieder. Immer noch absolute Empfehlung, diese Veranstaltung. Es gab wieder eine fantastische Drag-Show. Es gab diesmal auch einen Kostümwettbewerb, weil das Ganze ja am 11.11. stattgefunden hat, also zum Faschingsbeginn und dementsprechend, man durfte sich kostümieren in 5 Kategorien. Meine Freundin und ich, wir haben uns für so ein Alien-Outfit entschieden und waren dann beide so Aliens und so ein bisschen im Partnerlook, aber haben uns dann trotzdem nicht getraut, beim Kostümwettbewerb mitzumachen, weil in der Kategorie Bestes Paar-Kostüm ist auch angetreten eine Kuh mit ihrer Kuhhirtin. Also da war eine Maus, die war so im Cowboy-Outfit angekleidet und hatte an der Leine ihre Freundin, die als Kuh verkleidet war. Und da dachten wir uns schon, als wir das gesehen haben, okay, wir machen hier nie mit, weil das können wir nur verlieren. Und die haben auch völlig zu Recht gewonnen. Dann auch als einzige Teilnehmer, weil die anderen Paarkostüme sich alle nie getraut haben, dagegen anzutreten. Das war wirklich sehr, sehr legendär.
Also kann ich mir vorstellen, wenn du dort wirklich irgendwas hast, was also so endlos in alle Richtungen funktioniert. Also ich weiß, wir hatten bei der letzten Teamparty da in der Krone in Bautz, ne, gab's halt auch durchaus die Idee, dass wir da das beste Halloween-Kostüm kreieren. Und ey, da war ein Mädel, das hat sich auch wirklich bis ins Detail so viel Mühe gegeben und ich habe nach 3 Freiwilligen gesucht und ich finde, das Schöne ist, dass sich manche Sachen einfach, ich glaube auch selbst generationsübergreifend, nie ändern, nämlich auch in dem Fall, wenn man weiß, man hat hier wirklich gerade gar keine Chance gegen irgendjemanden, dann erkennt man das. Und so war das natürlich auch. Das heißt, die eine, die sich wirklich Mühe gegeben hat, ohne Ende gemeldet und schön, ich habe sie auf die Bühne geholt. Und man hat einfach wirklich diese komplette Frustration auch durchaus, ich möchte dir jetzt keine Frustration unterstellen, aber man hat, sagen wir mal so, den Ernst der Lage erkannt. Naja, und der Kostümwettbewerb sah so aus, dass es keine einzige andere Freiwillige mehr gab, die da mitmachen wollte. Und entsprechend hat dann auch wirklich zu Recht entsprechende Teilnehmerin gewonnen. Und da muss ich jetzt irgendwie gerade so dran zurückdenken. Ja, schade aber eigentlich.
Also ich sag mal, ja, für den Ablauf der Moderation ist das manchmal ein bisschen kontraproduktiv, weil man natürlich keine Spannung aufbauen kann, aber weniger. Auf der anderen Seite, wenn diese Spannung sowieso nie gegeben ist, weil schon alle von vornherein wissen, ja, die gewinnt das sowieso, dann ist es eigentlich auch ganz fair, dass man da einfach, so ein bisschen drauf scheißt. Ich hatte noch, wenn wir gerade noch mal kurz zurückgehen, das habe ich leider weiter unten aufgeschrieben, deswegen passt das gerade dramaturgisch nicht so richtig. Am Dienstag im Nachtecken ein Erlebnis, und das muss ich dir kurz erzählen. Und zwar kam ein junger Mann zu mir und hat sich von mir gewünscht den Song Coming Home, der ja unter anderem auch von Diddy Dirty Money, a.k.a. P. Diddy, der ja gerade sehr, sehr viel im Gespräch ist, nicht auf die beste Art und Weise ist. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ist gerade ein bisschen schwierig, irgendwie einen Song von P. Diddy hier reinzuhauen. Und da hat er zu mir gesagt, was ja dann auch eigentlich ein gutes Feedback war, du, also ich glaube, wenn du jetzt Coming Home spielst, dann, also niemand denkt doch darüber nach, dass der Song von P. Diddy ist. Also das ist so ein bisschen wie wenn du dreimal Yeah oder wie der Song heißt von Chris Brown spielst, dann hat ja in dem Moment niemand diesen Chris Brown vor Augen, wie er gerade Rihanna zu Brei kloppt, ja. Sondern irgendwie irgendwie entfremdet man das davon. Also das ist, und dementsprechend habe ich dann Coming Home gespielt und dann ist mir Folgendes passiert. Er ist zu mir gekommen und hat mir zum Dank ungefragt mit voller Wucht auf den Arsch gehauen und dann dachte ich mir, oh, du blöder Wichser, das war völlig bewusst, dass du dir das gewünscht hast, weil du es eigentlich ganz geil findest, was P. Diddy da so mit Frauen und Männern und Menschen gemacht hat. Blöder Hurensohn.
Also ich finde es bei dir insofern jetzt, wie sage ich das, ohne dich jetzt hier wirklich zu fronten ohne Ende. Und zwar, ich würde trotzdem behaupten, dass du an deinem DJ-Pult mit allem, wie du agierst, ja trotzdem eine gewisse Distanz den Leuten gegenüber ausstrahlst, so. Ja. Und ich ganz kurz, es ist jetzt keine Einladung, mir irgendwie weiter ab und zu mal irgendwo hinzufassen, unabhängig ob männlich oder weiblich. Aber also es gibt ja so Leute, und ich würde mich da mal mit einbeziehen, die sowas ausstrahlen wie, Mensch, guck mal, dem kann man da hier mal einen kleinen Klaps auf den Po geben oder der wird das schon nie so meinen. Aber du bist ja nur wirklich niemand, wo ich nur ansatzweise auf die Idee komme. Also selbst, guck mal, wir sind nun befreundet. Und selbst ich käme jetzt nie auf die Idee, dass ich dir einfach mal irgendwie so einen Klaps auf den Arsch gebe. Gut, die kommen eh relativ selten.
Ich finde das auch ganz komisch. Also es gibt ja wirklich Leute, die sowas mal manchmal machen, aber denen ich dann auch klar signalisiere,
Klaps auf
den Po. Das war gerade nie in Ordnung. Aber also ihm habe ich das auch gesagt, aber ich war wirklich in dem Moment auch so erschrocken und so überfordert, dass ich mir auch dachte, boah, wenn ich, also meine erste Intention war, einen Türsteher zu holen und den natürlich möglichst gewaltvoll und unsympathisch rauszukloppen aus dem Laden. Aber dann dachte ich mir auch, ehe ich jetzt beim Türsteher angekommen bin, finde ich den Typen doch nie wieder. Das Nachteck ist zwar nie riesig, aber ganz ehrlich, der sah halt auch irgendwie aus wie jeder Typ Anfang 20. Den hätte ich jetzt auch nie bei einer Gegenüberstellung wiedererkannt aus irgendwie 5 BWL-Justussen, die gerade irgendwie ihre Bitcoins in irgendeine Wallet Pulvern, keine Ahnung. Also der sah wirklich sehr belanglos aus. Vielleicht muss er sich so auch seine Aufmerksamkeit holen, aber auf jeden Fall, kleiner Tipp da draußen, einfach nicht Leuten ungefragten Klaps auf den Arsch geben, egal welchen Geschlecht, das ist immer sehr unsympathisch.
Ah, da kommen wir dann wirklich gleich nochmal noch zu einer Reportage, die ich später nochmal ein bisschen kurz empfehlen möchte, von einem Menschen, den ich aber eigentlich grundsätzlich nie empfehle. Dazu später in unseren Tipps des Tages und der Woche. Naja, also ich versuche das dann immer so insofern zu abstrahieren. Also ja klar, logischerweise erstmal anders. Als ich noch bei dem großen Unternehmen gearbeitet habe, gab es immer in so einer Management-Schulung. Und es stimmt eigentlich auch diesen Satz, der eigentlich, finde ich, immer falsch interpretiert wird. Nämlich, es gibt ja diesen Satz, behandle jeden, wie du behandelt werden möchtest. Und ja. Diesen Satz hat man uns gesagt, und es stimmt, der ist eigentlich relativ blöd, weil mit mir kannst du vielleicht andere Sachen machen, als ich mit dir so. Heißt, man wurde immer gelernt, behandle jeden, wie er behandelt werden möchte. So. Und ich finde, das ist eigentlich immer so ein gutes Mantra oder so eine gute Sache im Hintergrund, wo man sich überlegt, okay, für mich wäre es jetzt eigentlich völlig okay, wenn du mir irgendwie einen Klaps auf den Po gibst oder irgendwie, weiß ich nicht, mir in den Nacken greifst, aber okay, wir gucken mal, wo das hier hingeht. Allerdings würde ich halt natürlich mir immer die Frage stellen, mein Gegenüber ist Person XY ebenfalls der Meinung. Und deswegen würde ich sagen, ist das, finde ich, eigentlich immer ein guter Ansatz. Behandle jeden, wie er behandelt werden möchte. Und das heißt natürlich auch im Grunde genommen, wenn es dann einfach heißt, dass der Humor etwas derber wird oder dass man vielleicht mal ein bisschen ausfallender wird, auch das vertragen natürlich manche Leute nicht ganz so gut. Und da versuche ich dann auch irgendwie noch ein paar Steps zurückzugehen, weil natürlich auch meine Intention nie ist, dass mein Gegenüber irgendwie am Ende weinend im Bett liegt, einfach weil ich jetzt mal sämtliche Triggerpunkte dort komplett ausgespielt habe. Ja, aber in diesem Sinne, tell the world I'm coming home. Du hast ja halt recht, das Problem ist, man müsste ja eigentlich bei ganz vielen Sachen so weitergehen.
Ja, also ich denke mir halt auch so, ganz ehrlich, wenn du jetzt darauf stehst, jetzt mal rein hypothetisch, du stehst drauf, dass dir jemand ins Maul pisst und du dann diesen Urin jemand anders ins Gesicht spuckst,
ja,
dann würde dir das ja trotzdem nie einfallen, das bei irgendeiner wildfremden Person einfach so zu machen und der einfach Urin in die Fresse zu spucken.
Nee, in deinen ersten 3 Minuten.
Erst wenn man sich ein bisschen näher kennenlernt. Möchte schön zum Essen ausgeführt werden, bevor ich gefickt werde.
Ja, nee, das ist bei bestimmten Sachen und ich verstehe schon auch, dass bestimmte Leute da auch irgendwie eine andere Art und Weise noch an den Tag legen. Aber okay, auf jeden Fall interessant. Ich würde nochmal schnell kurz auf dieses Musikthema zurückkommen. Also das Ding ist, man hat halt, also die Frage ist halt, wirklich, wie man für sich selber einschätzt, von wem kann ich was spielen. Mal als Beispiel, es gibt einen 70er Jahre Rockstar, der nennt sich Gary Glitter und der wurde zum Beispiel wegen, um mal die Leichenthemen auszupacken hier, der wurde schon vor einigen Jahren halt zum Beispiel wegen Pädophilie in mehreren Fällen wirklich auch gerichtstechnisch verurteilt und da ist es zum Beispiel, wenn es um das Thema geht und auch vor allem um so eine Sachen, habe ich mich schwer getan, wo ich dann, wenn ich zum Beispiel auf irgendeinem Geburtstag gebucht bin, der jetzt, sagen wir mal, vielleicht eher Zielpublikum Ü60 ist und Gary Glitter nun mal allerdings auch relativ viele Hits in den 70ern hatte. Und dort habe ich mich zum Beispiel dann auch immer verweigert. Im Gegenzug, wie du schon sagst, aber im Gegenzug den Chris Brown, der ja nun auch offensichtlich, leider damals sehr offensichtlich irgendwie Rihanna zugerichtet hat und andere Sachen gemacht hat, ist halt die Frage, wer hat eigentlich gefühlt keinen Dreck am Stecken? Oder ich erinnere noch zum Beispiel mal, um den Gegenpart zu machen, an Lizzo, die ja nun wirklich immer sehr für Body Positivity und allen möglichen Sachen kämpft, dort allerdings auch von sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen bezichtigt wurden, dass die halt dort wirklich, ich sag mal, nie unbedingt die netteste zu ihren Mitarbeiterinnen ist. Und das ist wirklich ein schwieriges Thema, aber komischerweise alles, was mit P. Diddy zu tun hat und so in die Richtung, also es hat sich zum Beispiel auch bei mir gestern jemand I'll Be Missing You gewünscht. Das war so der größte Hit, basierend auf Every Breath You Take von The Police. Kleine Klugscheißer-Info am Rande. Und dort dachte ich mir aber trotzdem, okay, dieser Song ist halt einfach wirklich der P. Diddy-Song schlechthin. Und dann dachte ich mir auch so, in dem nächsten Moment habe ich halt gesehen, wie da irgendwie seine Freundin dort irgendwie quer über den Hotelflur prügelt. Und ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so eine Assoziation, die will man ungern haben. Also ich zumindestens. Deswegen.
Ja, ich finde, das ist halt auch immer so ein bisschen, kommt auch immer so ein bisschen auf den zeitlichen Kontext an. Also ich habe auch lange nach dieser Leaving Neverland-Doku gar keine Michael-Jackson-Songs mehr gespielt und mittlerweile spiele ich auch wieder ab und zu Michael-Jackson-Songs, weil ich finde, das ist halt immer noch so ein Ding, ob das jetzt gerade brandaktuell ist, dann kann mir das noch jemand ein bisschen übernehmen, wenn ich jetzt gerade wirklich ganz, ganz bewusst was von P. Diddy spiele und natürlich niemandem erzählen kann, dass ich das nie mitbekommen habe, finde ich das ein bisschen schwieriger. Bei Coming Home, finde ich, ist es halt auch noch so ein Ding, dass der Song halt natürlich jetzt nie von P. Diddy alleine ist, sondern da natürlich noch, wie heißt der, Skylar irgendwas? Nee, ich weiß gar nicht, mit wem Coming Home überhaupt ist.
Skylar Grey, und man muss, und dort ist vielleicht auch so dieser Unterschied, also ich weiß gar nicht, in irgendeinem anderen Interview ging es auch mal um das Thema und da fand ich eigentlich den Ansatz wiederum ganz gut. Also ich glaube, wenn man das große Gesamte sieht und wir machen das jetzt mal klassisch fest an dem Beispiel Michael Jackson mit Thriller. Der Song, der wurde halt wirklich von 3 Leuten, die sich da lange hingesetzt haben, getextet. Diese Menschen waren zum Beispiel nicht Michael Jackson. Im Studio haben sozusagen ja auch ein großes Produzententeam Leute dort lange an diesem Song gesessen. Und derjenige, der es repräsentiert, ist zwar Michael Jackson, aber in erster Linie mehr oder weniger mit seiner Stimme ja nur das Werkzeug dazu. Es kann man sich sagen, okay, das hat er sich jetzt schön geredet. Aber ich finde, wenn man so diesen Ansatz wählt, ist das schon irgendwie okay. Und so ist es ja auch bei Coming Home. Also ich weiß, den hat ja wirklich auch Skylar Grey selber geschrieben. Und in dem Moment, war da halt bestimmte Sachen vielleicht für sie auch noch nicht so klar, vielleicht auch doch. Auch im Gegenzug bei dem Thema P. Diddy, also ich erinnere mich noch, es gab doch diese Making the Band. Also es gab mal eine Band, ähnliches Konzept wie Popstars, das hat P. Diddy mit einer Hip-Hop-Band gemacht. Und dabei rauskam Danny T. Kane. Danny T. Kane war sozusagen das Pendant zu No Angels auf Hip-Hop im amerikanischen Bereich, Anfang der 2000er. Und jeder, der damals diese Doku gesehen hat, jedes Mal dachte ich mir, also Didi ist bestimmt kein angenehmer Typ. Und ich sag mal so, da war dem bewusst, dass dort die Kamera nonstop draufgehalten wurde. Und insofern, naja, haben wir uns da wirklich jetzt gut nochmal an dem Thema hinabgemüht. Okay, also lass
Ja,
es halt.
ich geh noch mal zurück ins Thema meiner Woche, denn es
Sehr
kommen ja
gut.
noch ein paar Tage, bevor wir wieder im Jetzt und Hier ankommen. Und zwar habe ich am Donnerstag dann im Luden gespielt. Und wir haben ja schon öfter über Donnerstage im Luden geredet, dass die in der Regel jetzt nie unbedingt rammelvoll sind. Das ist meistens ganz lustig und eine gute Stimmung, aber die sind eigentlich nie so, dass man sich sagt, boah, hier ist schon wirklich echt voll.
Ein
Aber da gibt es eine
gewiss,
Ausnahme.
genau,
Es
ein
passiert immer
gewisses
dann.
Glücksspiel.
Ja, es passiert immer dann, dass es richtig voll ist und da kann ich die Uhr nachstellen, wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag früh irgendwo hinfahren. Ich wusste, du musst am nächsten Tag nach Kiel, um 10 fährt dein Zug. Also du wirst hier heute im Luden auf jeden Fall viele Leute kriegen und genauso war es. Es war richtig voll, es war mega Stimmung, die Leute waren so laut teilweise und haben so laut gekrölt und gejubelt und gepfiffen, dass ich meine eigene Musik beim Auflegen nicht mehr gehört habe und das trotz
Mega
voll
geil.
aufgedrehtem Monitor. Also es war eine mega Nacht, aber trotzdem, ich kann das ja dann ohne abstellen. Ich habe ja die ganze Zeit im Hinterkopf, boah, du musst in 8 Stunden in den Zug steigen, du musst in 7 Stunden in den Zug steigen, du musst in 6 Stunden in den Zug steigen und krieg das dann auch nicht raus und war dann trotz allem, auch wenn das natürlich zu der Euphorie und zu der guten Laune, die ich da hatte, nie gepasst habe, war ich trotzdem froh, dass dann relativ um 4 rum, 4:30 irgendwie letzte Runde war und Feierabend war, weil ich halt wirklich die ganze Zeit noch dachte, boah, du musst jetzt gleich wenigstens noch 2 Stunden schlafen, damit du in diesem Zug dann wenigstens so einen kleinen Puffer an normalem Schlaf hast, um dann dort weiter zu schlafen. Ja, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ich bin dann nach Kiel gefahren und jetzt muss ich dich mal fragen, ob das ein Ding von mir ist, wenn ich ICE fahre. Für
Ja.
mich ist ICE so ein bisschen wie First Class fliegen. Also ICE ist schon eigentlich der gehobene Zug, oder sehe ich das falsch?
Nee, da geb ich dir komplett geb ich dir komplett recht. Also ich fahre jetzt auch nie so oft ICE, aber wenn ich dann mal ICE fahre, ich gebe dir recht, dann fühlt sich das schon so ein bisschen an wie, wow, heute habe ich es mal geschafft. Ausnahmsweise.
Und was ich noch nie erlebt habe in einem ICE, und das war wirklich das erste Mal, war wirklich so eine grölende Männergruppe mit Bierkasten und Bluetooth-Box mit Mallorca-Schlager,
Wirklich?
die in diesem ICE sich dort wirklich hingesetzt haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Da lief wirklich ein Atzensong, wechselte sich ab mit dem nächsten Peter Wackel Mallorca-Hit. Also das war wirklich cringe. Und die haben sich aber auch die ganze Zeit über so ganz normale Themen unterhalten, wie, naja, wie läuft's denn bei dir gerade so in der Versicherungsbranche und so. Also das war so ein ganz komischer Kontrast und es hat aber trotzdem auch in diesem ICE inklusive mir niemand die Eier gehabt, denen mal zu sagen, ey, macht mal eure beschissene Bluetooth-Box aus, Alter, wir sind ja nie im Regionalexpress zum Fußballspiel. Das war wirklich echt ganz, ganz seltsam. Ich hatte echt so ein ganz befremdliches Gefühl, obwohl das ja eigentlich, also der ICE ist ja an sich nur ein bisschen schneller und ein bisschen teurer als der andere Zug, aber natürlich bist du ja trotzdem, wenn du in der zweiten Klasse sitzt oder nie im Ruheabteil sitzt, ist es halt einfach ein normaler Zug und das ist mir da einfach wieder bewusst geworden. Dass diese Leute eher.
Ein
Und dann hatte ich die grandiose Idee,
normaler Zug mit normalen
bin ich,
Assis.
ja, mit risch normalen Assis, hatte ich die tolle Idee, als ich in Kiel ankam, ich werde immer, wenn ich dort spiele, werde ich eingeladen ins Restaurant, weil das Ding ist, der Club, das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, ist nicht nur ein Club, sondern in demselben Haus ist auch noch ein Kino und ein Restaurant. Und in diesem Restaurant werden halt die DJs dann immer vorher noch verköstigt. Da kann sich das natürlich auch ein bisschen clever, die können sich das sparen, dann noch irgendwie für auswärts dann irgendwie eine Auszahlung für ein Essen oder was für den DJ sich zu organisieren, sondern die laden einfach die Leute ein. Und wir waren da essen und ich dachte mir, jetzt bist du mal in Norddeutschland, dann isst du doch jetzt mal Grünkohl mit Backe, Wurst und Kassler. Und muss ich mal ganz ehrlich sagen, hat man auch schon öfter das Thema, es gibt kein undenkbar schlechteres Essen vor einem DJ-Gig als Grünkohl mit Backe, Wurst und Kassler. Ich habe
Das
mich
ist
wirklich gefühlt wie so, wie so, wie so eine Mastsau. Oh.
Ich
Ich war wirklich kurz vorm Platzen vor lauter Blähungen und Aufstoßen.
schön wie so eine Gans in Ungarn mit so einer XXL Stopfleber, die einfach alles reingedrückt kriegt. Ja,
hier ja, noch ein halbes Kilo. Da war ich auch wirklich so ein rischer Millennial, irgendwie groß geworden mit Jan und Olli, die früher immer das große Grünkohlessen gemacht haben und eigentlich die Hälfte des Podcasts zu vergangenen Zeiten immer nur darum ging, wer den besseren Grünkohl macht. Und da dachte ich mir wirklich so, du bist jetzt in Norddeutschland, hier steht Grünkohl auf der Karte, du hast es noch nie gegessen, das gönnst du dir jetzt. Und es war wirklich, wirklich, wirklich lecker. Aber wie gesagt, ich habe es den ganzen restlichen Abend bereut. Ich hatte die ganze Zeit diesen Grünkohlgeschmack im Mund, weil ich natürlich alle 2 Sekunden gerülpst habe. Und als ich dann fertig war mit Auflegen, habe ich auch erstmal risch gefurzt, wie so ein Luftballon, aus dem du die Luft rauslässt. Da ging wirklich gar nicht mehr. Muss aber sagen, Kiel war an sich wieder echt cool. Das Ding ist nur, ich vergesse dadurch, dass ich nur einmal im Jahr oder so aller 9 Monate mal dort bin, vergesse ich immer so ein bisschen, wie das Publikum dort ist. Ich versuche das mal zu beschreiben.
Das genau.
Da Kiel ist ein bisschen dörflicher als Dresden und ich will jetzt nie sagen zurückgeblieben. Das wäre sehr, sehr unhöflich, wenn ich das sagen würde, aber die sind in der Zeit immer so ein bisschen hinterher. Also ich habe da wie das Gefühl Stadt. Gehabt, jedes Mal, wenn ich irgendwas gespielt habe, was so aus den letzten 2, 3 Jahren war, da haben die wirklich auch wieder alle geguckt, wie, was ist denn das, das kenne ich nicht, können wir mal Madonna mit Like a Prayer hören, so nach dem Motto. Also ich brauchte da auch wieder einen kleinen Moment erstmal, um ein Gefühl für die Leute zu kriegen. Und dazu kommt, die sind in Kiel auch nie ganz so, also es ist halt eine Gay-Party, die sind nie ganz so extrovertiert wie die Queer-People hier in Sachsen. Also hier in Sachsen hast du ja wirklich so eine Fraktion der Leute, die gehen halt einfach auf eine Party, weil sie auf eine Party gehen. Und dann hast du die Hardcore-Queers, nenne ich sie mal, die da wirklich wochenlang sich vorher über Outfit Gedanken machen. Und ich beschreibe es immer gern bei der Kiss Kiss Bang Bang, das sind die Podest-Alten. Also die kommen rein in den Club, sehen, da ist ein Podest und da ist egal, ob schon jemand da ist oder nie, ob da noch das Warm-up auf halber Lautstärke läuft, die rennen auf dieses Podest und performen sich dann bis früh um 5 Uhr ab.
Die Podest-Alten.
Das sind so diese extrovertierten Queers und die hast du in Kiel halt so gut wie gar nie. Also du hast da wirklich so eine Menge, die so ein bisschen vor sich hin tanzt und ich war natürlich erstmal in diesem Modus, boah, die reagieren gar nicht, die gehen gar nicht risch ab, irgendwas mache ich falsch. Bis dann die ersten Leute zu mir kamen und wieder, was mir öfter in Kiel passiert, mir sagen, dass sie lange nicht mehr so einen guten DJ erlebt haben und ob ich nie mal wiederkommen, also öfter wiederkommen kann. Und dann habe ich noch eine Nummer bekommen, für wo ich mal unbedingt mich melden soll wegen Auflegen. Also das war dann das Feedback, was ich so ein bisschen brauchte, um dann wirklich endgültig die Bremse zu lösen und zu sagen, gut, jetzt bin ich drin. Und das Blöde ist dann halt, wenn du in so einer anderen Stadt bist, meistens, wenn du dich dann so richtig wohlfühlst und so richtig angekommen bist, ist es vorbei. Hm. Und so war es auch dort. Also ich war dann wirklich fertig und in dem Moment dachte ich mir, oh, jetzt könnte es eigentlich nochmal 4 Stunden gehen, jetzt bist du eigentlich richtig warm. Das war ein bisschen schade.
Ah, oh, das kenne ich, das kann ich mir gut
was
vorstellen.
Was ich in Kiel wieder festgestellt habe, ich habe mittlerweile, ich weiß, da kann ich dich nie nach deiner Meinung fragen, weil du nicht Raucher bist, aber wirklich, ich habe so gute Techniken entwickelt, um in Hotelzimmern rauchen zu können, in denen man nicht rauchen darf. Also natürlich rauche ich nicht im Hotelzimmer, aber dieses am Fenster rauchen, den Vorhang so nah wie möglich an ihn ranziehen, jedes Luftloch abschließen und dann wirklich wie in so einer kleinen Box dort irgendwie mal schnell am Fenster inne zu quarzen, das habe ich wirklich perfektioniert in den letzten Jahren. Früher habe ich das noch wirklich so gemacht, dass ich dann irgendwie halb geschminkt runtergegangen bin und vors Hotel und mich dort hingestellt habe, irgendwie im Bademantel und dort eine geraucht habe, aber mittlerweile die Faulheit siegt, habe ich das wirklich gemeistert, in Nichtraucherzimmern trotzdem irgendwie meiner Nikotinsucht nachzukommen. Und ich bin dann, muss man dazu sagen, wir hatten das Thema auch letztens, wenn ich in einer fremden Stadt bin, dann bin ich natürlich so schnell wie möglich wieder weg am nächsten Tag. Also habe mir den Zug buchen lassen für 10 Uhr, kurz nach 10 Uhr.
Sehr gut.
Und war ja aber auch erst um 6 im Bett. Und dann ist natürlich das passiert, was der Worst Case ist, nämlich diese Gewohnheit. Man hat sich ja sehr dran gewöhnt, zumindest geht es mir so, an dieses Snooze-Drücken auf den Wecker. Arr. Und ich habe das einmal zu viel gemacht, sodass mein Taxi, was ich vorbestellt habe, leider draußen 8 Minuten länger warten musste und ich dann wirklich auf den letzten Drücker gerade alles in den Koffer reingeschmissen an diesem Zug angekommen bin, beziehungsweise erst an diesem Taxi. Der Taxifahrer mich übelst beschimpft hat, dass er ja eigentlich nur 5 Minuten gesetzlich warten muss und was mir denn einfiele, das habe ich dann wirklich mit unverschämtem Trinkgeld wieder gut gemacht. Also ich habe mehr als 10 Euro Trinkgeld gegeben, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, ihn da hab warten zu lassen und war dann endlich wieder auf dem Heimweg und das war wirklich... Ach, dieses Gereise war mir in dem Moment auch dadurch, dass es so kalt und so grau war, irgendwie. Ich hatte nie so ein Feeling von, ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich gerade viel reise.
Diese Snooze-Geschichte, die habe ich mir wirklich irgendwann abgestellt und ich bin auch ehrlich, also das ist für mich so ein richtiges K.O.-Kriterium bei meinem Gegenüber, wo ich mir einfach denke, oh, also wenn ich weiß, ich muss offiziell um 6 aufstehen, und schafft dann eigentlich alles noch im normalen Bereich, ist es mir unverständlich, wie man anfangen kann, sich schon 5.40 Uhr das erste Mal den Wecker zu stellen. Weil ich finde, also nochmal, also nach wie vor, Das ist ja der beschissenste Moment des Tages, zu sagen, ich muss jetzt aufstehen. Und also wirklich, wie kommst du auf die Idee, dann zu sagen, ach nee, lass diesen beschissenen Tagesmoment einfach 8-mal durchleben? Also, ich, das, nee, das verstehe ich nicht. Aber, pass auf, aber gute Frage. Ich fand es trotzdem total irgendwie super von deiner Erzählung, um das nochmal zu sagen. Und ich würde dort einhaken. Also, ich finde, in Kiel, ich habe ja nun auch schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt, dort zu spielen. Also, das Ding ist, in Kiel per se gibt es ja trotzdem nicht so viel. Und auch da, da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten. Die Leute sind wirklich fantastisch, aber Kiel ist halt wirklich an sich eine hässliche Stadt. Ist jetzt einfach, finde ich, wirklich völlig wertfrei. Ist halt eine Stadt des Handels, die nun mal direkt eigentlich nur aus viel Backstein, Beton und noch irgendwie einem schmierigen Sexviertel besteht. Oh Gott, jetzt habe ich...
Ja, da gibt es ein schmieriges Sexviertel, das habe ich noch nie mal mitbekommen.
Naja, doch, doch, das, das ist egal. Frag mal Rick Minerva, Robert Delis und mich, was man so nachts treibt.
Oh, muss man hier was piepsen? Nö.
Nö. Okay. Nö, lassen wir alles drin. Außerdem das Schöne
ist... Liebe Grüße an Rick Minerva, Robert Delis und natürlich an dich.
Genau, und die Frage ist, was ist Fiktion? Was ist Wahrheit? Wir werden es nie erfahren.
Fiktion kriegt da eine ganz neue Bedeutung.
Ja, und da gebe ich dir aber auch recht, wenn ich dort bin, das klingt jetzt so richtig gemein, aber eigentlich ist es wirklich manchmal so, naja, also wenn ich hier noch so einen USB-Stick, den ich irgendwann mal vor 6 Jahren zusammengeschraubt habe, irgendwo finde, den kannst du nehmen. Und wenn du den gut verkaufst und gut mixt, dann ist ja perfekt für Kiel. So. Aber ich finde, und das muss ich wirklich sagen, und deswegen hat mich das auch gefreut, ich finde auch wirklich die Menschen sind da, also ich liebe das, weil die wirklich ultra dankbar sind und vor allem halt auch wirklich mit gutem Feedback nicht geizen. Also es gibt ja nun einfach auch wirklich Ecken, wo es heißt, naja, also solange ich nie mecker, ist es ja eigentlich fast schon in Lob. Ja, das sehe ich jetzt nicht so und deswegen freue ich mich, dass du dort oben immer eine gute Zeit hast, aber wie du schon sagst, die ganze Anfahrt und ich weiß ja, du fährst ja dann von Kiel nach Hamburg oder dann meistens noch von Hamburg wieder woanders hin, oh, also das ist wirklich nervig und da reden wir jetzt erst, wohlgemerkt, da reden wir jetzt gerade mal von deinem Freitag, denn am Samstag warst du ja auch schon wieder unterwegs.
Nee, das stimmt nicht, ich bin am Samstag nach Hause gefahren und dann bin ich ins Bett.
Okay, cool, okay.
Oh, wie du es gerade so gesagt hast, das wird jetzt hier die große Samstag-Story kommen.
Okay,
war tatsächlich, also ich hatte dann, kann ich noch ein bisschen ausführlicher sagen, ich hatte dann wieder diese Gedanken von FOMO und dachte mir so, boah, du hast jetzt einen freien Samstag, warst aber auch die ganzen letzten 24 Stunden gefühlt nur auf der Strecke und bist von A nach B gefahren und wieder von B zurück nach A. Und war dann echt so kurz am Überlegen, gehst du irgendwo hin? Und dann habe ich mich aber doch dazu entschieden, 21.30 Uhr einfach die Äuglein zuzumachen und zu schlafen. Und das war irgendwie wirklich erholsam. Das habe ich auch wirklich mal wieder gebraucht, weil die letzten Wochen, also das ist ja, man kriegt ja, einen Großteil kriegt ihr mit, was jetzt so die DJ-Gigs angeht. Und ich habe ja hier auch erzählt, dass ich ja nebenbei noch die Website gestartet habe. Und da habe ich natürlich auch ordentlich zu tun. Also da gehen auch jeden Tag so 4-5 Stunden an Arbeit rein, dass das weiter wächst und weiter ausgebaut wird. Aber nebenbei gibt's ja noch Sachen, so wie irgendwelche Meetings, wo man irgendwas für die Zukunft bespricht, irgendwelcher E-Mail-Verkehr, der beantwortet werden muss. Dann habe ich ja, wie gesagt, noch ein Projekt für nächstes Jahr bekommen, wo ich die künstlerische Leitung und das Booking machen darf. Das ist natürlich alles gerade sehr, sehr viel und sehr, sehr viel zu tun und deswegen fand ich so einen freien Samstag echt mal richtig, richtig geil. Und bin sehr, sehr froh, dass ich diese Woche dafür einen freien Freitag habe. Also, dass ich ja einfach wirklich mal einen Tag habe, wo ich auch ein bisschen was zwischendrin mal so an privaten Sachen machen kann, einfach mal Freunde treffen kann und einfach mal ich sein kann auch mal zwischendrin. Also so richtig ich sein und nie nur Business Lara, sondern auch einfach mal der Mensch Lars, der dahinter steckt. Das bleibt gerade alles ein bisschen auf der Strecke, aber es nimmt bei mir zumindest keine Ausmaße an, wo ich mich überarbeitet fühle. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
Ich glaube,
da spielt das Nicht-Saufen echt mit rein.
Wie sagt man dazu, gerne in deinem sozusagen in deinem Tagebuch, weil ich finde, das hast du da in dem Bezug auch wirklich gut geschrieben. Also bei mir ist es zurzeit aktuell noch so, wirklich, ich fühle mich wann wirklich eigentlich wie so ein konditionierter Marathonläufer. Also das fängt an bei Sachen wie, was du schon meintest, mit dem Thema, okay, cool, lass hier einfach wirklich drauf achten, dass du dir halt jetzt nicht unbedingt eine XXL-Portion Nudeln, so geil wie die auch ist, aber ich weiß, danach bin ich eigentlich erstmal 6 Stunden für nichts zu gebrauchen. Und also ich habe wirklich bei mir mittlerweile so eigentlich angefangen, als das mit der Mallorca-Saison, die jetzt ja losging, aber merke, wie ich mir jetzt wirklich einen richtig krassen Essensplan, aber eigentlich eher so unterbewusst gemacht habe, einfach um wirklich das alles so zu schaffen. Und da wäre jetzt mal meine Frage an dich, geht es dir auch so, du hast ja gerade gesagt, ich sag mal, es gab ja mal eine Zeit, auch bei dir, da würde ich jetzt mal behaupten, da hat dieses ganze Thema DJing, sag mal, also sprich, wir fahren zum Gig, wir legen auf, wir machen meinetwegen die Vorbereitung, hat das ungefähr so vielleicht 90% unserer Arbeit ausgemacht. Und dann gibt's aber so Momente, und das ist bei mir auch aktuell der Fall, da wandelt sich das so. Das heißt, du bist dann noch in dem Fall irgendwo dabei, wo es auch darum geht, okay, cool, man denkt sich sogar irgendwie Konzepte aus. Man hat dort ein Meeting, um zu gucken, wie wird dieses DJ-Pult aussehen, wie wird dort dieser Aufbau sein. Dann schon noch Gedanken fürs nächste Jahr, dass eben, wie du meinst, neue Projekte anstehen. Und man eigentlich dann irgendwie, wie du schon sagst, mehr und mehr allerdings in diesen Strudel reinkommt, dass man sich denkt, naja, wieso, ich habe ja immer nur, in Anführungszeichen, nur noch meine 3-4 Veranstaltungen, hast aber eigentlich das Doppelte an Arbeitsanfall. Fällt es dir da schwer oder irgendwie zu sagen, okay, cool, ich muss mal gucken, dass das trotzdem vom Gleichgewicht so bleibt, weil ich merke, das kriege ich zurzeit leider gerade so gar nicht hin. Also ich merke leider richtig wirklich, wie mein Privatleben so zu gefühlt eigentlich 100% abkackt. Was aber daran liegt, dass all die Sachen, die man jetzt noch so tut und macht, halt auch wirklich Spaß machen. Aber ich bräuchte wirklich gefühlt aktuell noch mindestens eigentlich 6 Stunden mehr pro Tag, damit ich so auf irgendwie eine halbwegs okaye Höhe komme. Frage, hast du
da irgendwelche Tipps? Oh, das ist bei mir ein Satz, den ich sehr, sehr oft in letzter Zeit gesagt habe, von wegen, ich hätte gerne einen Tag mit 10 Stunden mehr, damit ich diese 10 Stunden zum Schlafen nutzen kann oder zumindest 6 Stunden davon und dann einfach alles irgendwie unter den Hut kriege, ohne dass ich mir manchmal Gedanken darüber machen muss, ob ich jetzt hier noch genügend Energie habe dann für den nächsten Tag und dann auch dieses Haushalten zwischendrin muss ich auch nochmal mit Omi zum Arzt gehen und meine Mutter hatte Geburtstag und das will man ja irgendwie alles noch mit unterkriegen und dann so zu haushalten, es ist wirklich schwer, ich muss aber ehrlich sagen, abgedroschene Aussage, aber mir hilft es schon sehr, in einer Partnerschaft zu sein. Ist natürlich ein blöder Tipp zum Weitergeben, such dir doch einfach eine Partnerin oder einen Partner.
Du, ist kein Problem, ich guck mal, bei mir stehen immer ein paar am Netto, ich werde mir eine wegfangen. Komm mit rein.
Es ist halt auch wirklich hilfreich, wenn dann jemand da ist, der ab und zu mal einfordert, du, können wir mal uns aufs Sofa setzen, mal zusammen eine Folge von unserer Serie angucken oder so. Das hilft wirklich ungemein.
Das stimmt.
Dann auch selber mal zu reflektieren, weil man denkt halt selber teilweise dann gar nicht mehr dran, weil man den Kopf so voll hat und das hilft mir wirklich sehr, sehr viel, muss ich ehrlich sagen.
Ach, bei mir ist es wirklich mittlerweile, dass ich jeden Tag vorher wirklich mir abends vorm Schlafen gehen, einfach damit man auch halbwegs so ein bisschen die Rübe freikriegt und ich bin jetzt kein Freund von irgendwelchen Schlafmitteln und irgendwelchen Sachen, also ich trinke da irgendwie meinen Tee und dann denke ich mir, sorry, muss es auch gehen, ohne dass ich mir hier 5 Kapseln von irgendwas reinballere, um einen halbwegs akzeptablen Schlaf zu kriegen. Also bei mir ist wirklich mittlerweile, ich habe hier bei mir an meinem Board, was da bei mir im Korridor hängt, habe ich wirklich immer einen exakten Tagesplan. Und also fairerweise, ich halte mich dann auch daran und das funktioniert auch irgendwie. Aber ich denke mir, Alter, hier ist einfach wirklich viel zu wenig Freiraum für irgendwas anderes. Und dann ist ja dann trotzdem so, dass bestimmte Sachen und das vielleicht nochmal für die Leute draußen zu erklären, es gibt halt so Sachen, die kannst du natürlich genau planen. Du kannst planen, okay, ich muss, mal als blödes Beispiel, ich muss morgen 3 Rechnungen schreiben. Pro Rechnung inklusive E-Mail-Versand kann ich mir einrechnen, dass das vielleicht ungefähr 20 Minuten dauert. Das funktioniert aber natürlich bei so Sachen, wenn es auch gerade um das Thema Kreativität geht, eben nicht unbedingt. So, und da merke ich, dass ich dort gerade aktuell ein bisschen an meine Grenzen gerate, weil ich mir denke, eigentlich bräuchte ich hier mal so wenigstens mal 2 Tage einen kompletten Raum, um mir über bestimmte Dinge auch wirklich Gedanken machen zu können, was natürlich dann nie der Fall ist, weil dann triffst du dich halt natürlich wieder dort. Schon wieder auch gerade, wenn es, wie du schon meinst, ums nächste Jahr geht, hast du halt hier wieder diverse Großveranstaltungen, wo ich mich auch freue, dass man wieder ganz, ganz viele Firsts im nächsten Jahr noch haben wird. Aber ich denke mir so richtig, boah, also gefühlt, und das hatte ich noch nie, und aus dem Gefühl würde ich mich gerne rauskriegen, ist dieser Moment, wo ich mir denke, oh, wenn irgendwann der 2. Januar ist, da freue ich mich. Das sind 4 Tage, da ist die Weihnachtszeit vorbei und ich bin ja nun wirklich ein großer, großer Fan von Weihnachten, ne? Und merke aber trotzdem auch, wie befremdlich das ist, als ich letzte Woche vom Hauptbahnhof gekommen bin und dachte mir, wieso stehen denn hier schon wieder diese Buden? Und dann denke ich mir, das stimmt, in der Woche macht ja schon wieder der Striezelmarkt auf. Also oh, das ist aktuell wirklich ein bisschen schwierig, aber ohne jetzt hier rumzuheulen, Das Schlimme ist, es macht halt leider auch Spaß. Weißt du, das ist, ich glaube, das ist wirklich das große Luxusproblem, wenn du natürlich jetzt nie irgendeine Scheiße machen musst, sondern auch denkst, oh, das ist auch ein geiles Projekt. Und da fragt dir jemand, ob du dort helfen könntest. Und ich denke mir, ja. Aber ich weiß nicht wie.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil wenn ich jetzt so überlegt hätte, so rein rational überlegt hätte, macht das gerade Sinn, jetzt noch zusätzlich zu den ganzen Aufgaben, die ich schon habe, noch zusätzlich ein Website-Projekt anzufangen, was jeden Tag irgendwie 4-5 Stunden Wartung braucht, damit das Ganze auch, sage ich jetzt mal, wächst und größer wird, hätte ich gesagt, nee, das ist gerade echt keine gute Idee, aber ich hatte halt einfach Bock drauf. Und das ist halt manchmal wirklich an so kreativen Jobs das Schlimme, dass man, dann denke ich mir nebenbei wirklich, ich nehme mir vor, ich produziere, ich trage jetzt mal 4 oder 5 Stunden neue Remixe ein in die Website, dass sie mehr Inhalte bekommt und mehr Sachen gelistet sind. Und dann mache ich das 10 Minuten und merke, oh, der Song, der ist geil, da hätte ich jetzt selber irgendwie gerne einen coolen Remix zu. Und dann sehe ich mich, wie ich schon meine DAW öffne und anfange, einen Remix zu produzieren, obwohl das eigentlich gerade gar nicht das ist, was ich machen wollte. Ist natürlich mega geil, so für kreative Inspiration, aber so wirklich produktiv und konstruktives Arbeiten ist das natürlich auch nie. Und da denke ich mir manchmal so, jetzt hast du hier 6 Stunden gesessen, davon hast du 2 Stunden das gemacht, was du eigentlich machen wolltest und hast irgendwie nebenbei jetzt zwar noch 2 Remixe fertig oder angefangen oder hier noch irgendwie eine coole Idee gehabt, aber das war ja eigentlich gar nicht das, was du machen wolltest. Aber jetzt haben wir hier schon irgendwie fast 40 Minuten oder weiß nicht, 30 Minuten habe ich darüber geredet, was ich so in den letzten 2 Wochen gemacht habe. Du hast doch bestimmt auch irgendwas Cooles erlebt, oder?
Ja, ach du, weißt du was? Ja, das stimmt. Habe ich auch versucht.
Ich bin so gespannt auf den Red Monday.
Okay, pass auf, wir versuchen erstmal nochmal den Switch zu kriegen, wobei ich, wie gesagt, eigentlich gerade das Themenfeld, was wir gerade haben, irgendwie sehr, sehr gut finde. Ich fange gleich an mit dem Red Monday. Goldene Frage, ist es trotzdem so, dass du zumindest jetzt sagst, Mensch, ich freue mich zum Beispiel auf die Weihnachtszeit?
Dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so richtig. Also wir haben jetzt am Montag haben wir geschmückt die ganze Wohnung und hier stehen jetzt auch unsere 2 Weihnachtsbäume. Wir haben uns dieses Jahr mal für einen weniger entschieden. Dafür habe ich den Olivenbaum fürs Arbeitszimmer noch ein bisschen mit Weihnachtsdeko geschmückt. Also wir sind schon, sage ich jetzt mal, in der Wohnung weihnachtlich so ein bisschen eingestimmt, aber ich glaube, ich habe es in den letzten Jahren ein bisschen übertrieben, immer mit diesem schon im Juli so auf ironisch anfangen, Weihnachten zu feiern. Irgendwie habe ich dieses Jahr gar nicht so richtig Bock auf Weihnachten, aber ich hoffe, das kommt noch. Und wenn nie, dann ist es ja auch kein Weltuntergang. Es ist ja nie wichtig, dass man jedes Jahr der übelste Überweihnachtsmensch ist und allen Leuten auf den Sack geht. Ich glaube, einfach mal so ein ganz normales, man feiert halt einfach Weihnachten, wie das andere Menschen auch tun, würde mir vielleicht auch mal ganz gut tun.
Nee, also das Ding, also wie gesagt, ich merke, dass das löst bei mir aktuell, und das hat's noch nie, löst aktuell eher Stress auf, weil die ersten auch schon nachgefragt haben, Mensch, guck mal, da können wir dann und dann ja mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, und ich denke mir, um Gottes Willen, fangen wir jetzt nie noch mit der Information an. Also bin froh, wenn man die Tage irgendwie gerade so hat. Aber jetzt zur offiziellen Berichterstattung. Also man muss das vielleicht kurz einordnen, und zwar ein großer Getränkehersteller, wir haben es jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, und zwar Red Bull, veranstaltet einmal pro Jahr an einem Montag irgendwo in Deutschland immer an einer bisschen kreativen Location den sogenannten Red Monday. Was ist der Red Monday? Ist eigentlich so eine Mischung aus Influencer, Promi, Z-Promi-Treff, Säufern, Leuten, die irgendwie im Getränkehandel oder zumindest so im Clubbusiness viel damit zu tun haben, Schrägstrich, aber auch so DJs und Künstlern. Das Ganze habe ich im Jahr 2023 verpasst. Da war das Ganze nämlich, als ich zufälligerweise gerade dort auf dem Oktoberfest in München war. Das heißt, da haben sich die Kollegen von Red Bull dort einfach mal so ein komplettes Zelt für utopisch Geld gemietet. Und dieses Mal war das folgendermaßen, dass ich irgendwann einen Anruf bekommen habe von einem Veranstalterkollegen, der sagte, du Marc, ich habe gerade mal überlegt, also wir haben ja noch 2 Tickets frei und wir fahren mit 3 Neuner Bussen nach Leipzig in die Arena, genau genommen in den VIP-Bereich von dem Fußballstadion. Und da ist der Red Monday, und dachte ich mir, Red Monday, das war echt total lustig. So, heißt, die ganze Reise ging entspannt um 18 Uhr irgendwo hier los, an einem Montag. Und da sind wir erstmal da hingedüst. So, goldene Frage. Also was wäre deine, also das heißt, also was, ich wusste, dass zum Beispiel der liebe SK auflegt, dass irgendwie Pretty Pink am Start ist. Aber bin ehrlich, bin bei so einer Art von Event bis jetzt noch nie irgendwo gewesen. Frage, wie stellst du dir das vor oder was wäre so deine Idee von dem Event? Wenn man.
Also jetzt, wo du gesagt hast, dass es eine Kombination aus SK83 und Pretty Pink war, bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dramaturgisch aufgebaut war. Ich würde die beiden ja einfach aus Joke einfach mal B2B spielen lassen. Ich glaube, das ist lustig für alle Beteiligten. Also technisch würden die es, glaube ich, beide hinkriegen, aber musikalisch wäre das sehr, sehr interessant. Also das, was ich an Stories gesehen habe, sah das eigentlich so ein bisschen aus, wie wenn man so eine alte Fabrikhalle aufschließt, ein paar Stehtische reinstellt, großzügig Red Bull auf den Stehtischen verteilt und dann geht's los.
Also was?
Und ich fand, das sah jetzt nie so, also nie böse gemeint, aber es sah jetzt nie aus, als hätte man da sehr, sehr viel Liebe in bestimmte Dekorationen gesteckt, sondern die Dekorationen waren halt einfach eigentlich nur Red Bull-Logos und Werbe. Also klar, was habe ich erwartet, aber so ein bisschen gemütlich fand ich, sah es nie aus, bin ich ganz ehrlich.
Okay, da hast du recht. Also das Ganze war so, man kam sozusagen rein, ist dann mit einem Fahrstuhl sozusagen ins Obergeschoss da gefahren, wo halt diese, wie das halt in so Fußballstadien ist, wo halt dann so diese VIP-Areas sind. Und das Ganze ist halt grundsätzlich, hat halt so diesen industriellen Schrägstrich-Beton-Look. Also da hast du schon komplett recht. Heißt, vom Aufbau war es, es gab eine Fotowall, es gab zum Beispiel wirklich auch so einen äußeren Streetfood-Bereich, wo wohlgemerkt alles nur gegen Spende war, was ich ganz cool fand. Also das heißt, hab da auch was reingesteckt, du konntest da irgendwelche kreativen Wraps oder irgendwelche Sachen dort essen. Was ich eigentlich, und das muss man halt sagen, insofern glaube ich, hätte es dir dort auch durchaus gefallen. Es war eigentlich ein sogenannter Come-Together-Community, wir verknüpfen uns Event. Also das ging damit los, dass ich unten in der Schlange stehe, dann es hinten dann sozusagen bei mir klopfte und sagte, hä, du hier? Und dann sah ich auf einmal einen Veranstalter, den ich eigentlich eher im Bereich Magdeburg einordne, der dort auch mit drei gut gelaunten Barleuten, und daran merke ich einfach wirklich trotzdem, wie viel man schon gesehen hat und vielleicht auch, ohne das jetzt, na, aber ich will das einfach mal so als Info zu machen, wo man sich denkt, okay, Alter, wie viel trinkt denn der denn? Es hat mich schwer irritiert, dass ich wohlgemerkt als selbst nicht DC Mark Outfit, wie viel Leute man dann doch irgendwie kennt, die auch irgendwie immer sofort irgendeine Story parat haben. Was? Ey, weißt du noch das und das? Okay, gehe ich weiter. So gucke ich nach vorne und da denke mir, warte mal, da ist doch der Typ da mit Brille und mit diesem Stirnband und dieser roten Adidas-Hose, den kennst du doch irgendwo her. So, da kam, und da muss ich wieder sagen, weil den mag ich halt einfach auch ultimativ, da kam der liebe John Dee gleich angesprungen, weil John Dee seines Zeichens sozusagen auch ein DJ-Kollegen, ein Kollege eher so in dem, ja, Bass lastigen bis Drum-Bass-Bereich einzuordnen, stand dort irgendwie auch so mit in der Schlange. Und das heißt, das Highlight war schon mal eigentlich für mich der Moment, bis man überhaupt an diese Garderobe kam. Dann muss man dazu sagen, und da kann ich euch nur draußen empfehlen, fake it till you make it. Mir hat mein DJ-Kollege...
Hast du Justin Polnick getroffen oder was?
Auch. Auch? Nee. Und zwar diese ganz einfache Geschichte. Also wohlgemerkt, ich habe... Und das hätte ich mir, also anders, ich dachte, ich komme jetzt dahin, wir waren in der großen Gruppe, was ich leider nicht ganz so auf dem Schirm hatte, ist, dass ich vorher, wie das natürlich ist in Zeiten der Digitalisierung, dass ich vorher eine Art E-Ticket zugeschickt bekommen habe. Also das heißt, ich hatte irgendwie so einen QR-Code, den ich hätte bei meiner E-Mail abrufen müssen. So, jetzt rate mal, wer kein Handy dabei hatte. Richtig. Ja,
natürlich du, wie immer.
Richtig, ich, so. Heißt, ich habe dort aber einfach so lange die Leute bequatscht, bis die mir halt einfach so ein Band gegeben haben. Also das heißt, es konnte auch wirklich, weil ich natürlich wieder ein bisschen getrödelt habe, also ich war der Letzte bei uns in der Gruppe, der es dann geschafft hat, dort mit reinzukommen in diesen Event. Und ich glaube, die Leute waren dann einfach so verzweifelt oder ich war wirklich vielleicht dann so selbstbewusst, dass die mir einfach dieses Band gegeben haben und eigentlich auch keine weiteren Nachfragen gestellt haben. Die haben gesagt, naja gut, dann hast du halt jetzt kein Ticket, aber willkommen. So, bin ich noch oben und dort ist eigentlich eins meiner ersten Highlights, deswegen zum Thema Promi-Aloha passiert, nämlich ich stand da noch mit ein paar anderen Leuten vor dieser Fotowall, das war auch alles schön und dann war eigentlich schon der erste Golden Moment, denn da stand eine Person an der Seite und ich dachte mir, Moment mal, das ist doch, Und ja,
das. Jürgen Klopp.
Nein, es war.
Aber der muss doch auch da gewesen sein. Der ist doch gerade erst zu Red Bull gewechselt.
Also ich denke mal, explizit in seinen Verträgen steht, dass der so zu solchen Events in der Art und Weise nicht kommen muss. Ich glaube, deswegen ist.
Oh, der Arme.
Ich glaube, deswegen ist das auch so teuer gewesen. Aber wer dort stand, war die liebe Jessica, ihres Zeichens Mitglied der No Angels. So. Und das Coole ist, Jessica stand dort so ein bisschen alleine da, hat halt gesagt, dass die halt eben hier von ihrem Label damit eingeladen wurde. Und dass es aber jetzt gerade ein bisschen schwierig ist. Ich habe eigentlich nur noch ein Foto gefragt und am Ende haben wir uns da wirklich irgendwie nett 15 Minuten über eigentlich so über Gott und die Welt unterhalten. Die hat gesagt, er hat gesagt, ich kann dir aber sagen, das Schöne an diesen Events ist, dass ich mittlerweile so alt bin, dass mich einfach hier kein Schwein mehr erkennt. So. Und also das heißt, es war auch wirklich eine Batterie an Influencerinnen, die auch umzingelt wurden von Leuten, die da irgendwo sich haben fotografieren lassen. Und also sorry, es waren bestimmt manche, die dort locker im millionenfachen Bereich dort irgendwo auf diesem Event zugange waren, kannte ich halt leider alle nicht. Was halt lustig war, die hatten halt wirklich so diverse Gadgets, wie zum Beispiel so eine Plattform, wo um dich herum du dein Handy in so einen Ringlight einsetzen konntest, was dann um dich herum im Kreis gesaust ist, so wie man das nur aus Musikvideos kennt. Heißt, es war eigentlich wirklich so die Idee, dort so ein locker lässiges Miteinander. Und das hat dann auch irgendwie sehr gut geklappt. Es ging dann damit weiter, dass ich wieder auf dem Dancefloor stand und dann guckte ich wieder nach links und ich dachte mir, das ist doch Philipp Boy. Kurz zu erklären, Philipp Boy ist Turner und aktuell bei Destination X, was so eine Reality-Sendung ist, die bei ProSieben läuft, mit am Start. So. Und auch dort ist das Lustige, dass auch er gesagt hat, naja, also mein Management hat gesagt, dass es ganz okay wäre, wenn ich mal hierher komme. Und dort fand ich aber diesen Aspekt gut, das hat er mir halt auch erklärt, dass eben für die Sportler das ja, ich sag mal, wirklich von essentiell ist, dass die halt irgendwelche Sponsoren finden. Und jetzt wissen wir ja wirklich, ja, es wird, also keine Kapsel wird ins Universum geschossen und kein U-Boot auf dem Meeresgrund geschissen, ohne dass Red Bull präsentiert darüber steht. Heißt, du hattest halt auch wirklich viele Sportler, die dort mit am Start waren. Und das war halt auch so, dass in dem Bereich, und da merkt man halt wieder, wenn Geld keine Rolle spielt, das rein vom Anlagentechnisch schon überragend war. Man hat sich einfach gedacht, okay, cool, wir haben jetzt hier offiziell zwei Floors. In dem einen Floor, ich dachte mir, cool, spielt hier gerade eine Blaskapelle. Da war da auf jeden Fall so eine Blaskapelle, die immer so mal für 10 Minuten sämtliche Songs gespielt hat auf der Tanzfläche. In der Zeit, das fand ich eigentlich ganz geil, hat dann immer die Umbauphase zum nächsten Act stattgefunden. Ich mache mal ein Beispiel. In dem einen Floor sozusagen war ein DJ-Kollege, der hat bis 21 Uhr gespielt. Dann kam diese Blaskapelle, hat so Songs gespielt wie Can't Hold Us von Macklemore oder Numa, Numa, yay. Also Haiduchi. Die Leute haben mitgesungen auf diesem Blasmusikbeat. Und danach kam mit dem letzten Tusch, kam sofort das Intro von dem Folge-Act. Fand ich eigentlich ganz geil als Umbaupause, weil man sozusagen sich jetzt zwar das Intro gespart hat, heißt, es ging dann auch direkt los mit den Kollegen von Disco Dice. DJ-Kollege, Duo auch so in dem Bereich House einzuordnen. Und da habe ich so ein bisschen uns gesehen, um ehrlich zu sein. Das heißt, die Jungs, weiß ich, machen das jetzt schon mittlerweile Zeit, eigentlich fast, ich glaube fast 30, eher 25 Jahren. Und bei denen ist es wirklich so, du siehst denen noch diese enorme Spielfreude an. So, und das war irgendwie auch richtig fantastisch. Und dann ist halt, wie das an solchen Abenden ist, und da hättest du jetzt wahrscheinlich den besseren Bericht abliefern können. Es gab natürlich, wer hätte es gedacht, relativ viel Red Bull. Es gab auch relativ viel Belvedere. Und sämtliche Sachen, die dort irgendwie an allen Ecken zur Verfügung gestellt wurden, was dann halt irgendwie dazu geführt hat, dass, ja, man sich dann so schön in diesen Abend eingeschwipst hat. Heißt, man ist dann noch ein bisschen rumgewackelt. Ach, da habe ich noch irgendwie noch einen anderen Teil vom Fuckshit Squad gesehen oder ehemals Fuckshit Squad. Dann auf einmal um die Ecke und da muss ich wirklich sagen, das war ein schönes Bild, stand auf einmal der liebe Justin Polnick in der Ecke und hat gesagt, ey, wieso hat hier jeder eigentlich eine Einladung erhalten, außer ich? So, da konnte ich nur kurz.
Aber der war doch da?
Ja, aber ich sag jetzt mal so, es ist ja ein Unterschied, ob du eine relativ große Anstrengung vollbringen musst, um zu einem Event zu kommen, oder ob dir von allen Ecken, sage ich jetzt mal, hier und dort auch irgendwie das Angebot gemacht wird, zu sagen, ah, hier, komm mal mit, ich habe hier irgendwie noch ein Ticket, so. Und ich glaube, das fand Justin, hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass da auch jemand mal an ihn denkt. Jedenfalls, Justin hier und dort, ja, tat mir ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht. So, war aber lustig, denn, wie gesagt, der war mit dem lieben Magic Marv unterwegs. Dann, wie gesagt, habe ich mich viel auf dem Floor aufgehalten, wo dann irgendwann der liebe SK hat angefangen zu spielen. Und dort kam es natürlich dann zum schlimmsten Moment. Denn was ist für mich so der schlimmste DJ-Kollege, den du dort hättest treffen können? Und unsere Blicke haben sich getroffen. Und ich glaube, wir waren beide gleichermaßen enttäuscht, weil wir wussten, was dann passiert. Schätz mal, was? Also du kennst mich ja auch ein bisschen. Was wäre im Thema Endgegner so ein DJ-Kollege, wo du dir da denkst, ach nee, nie die Debate zusammen.
Oh, wie hieß denn der? Oh, ich komme gleich drauf. Dieser 90er.
Also nee, kann ich dir nicht sagen. Also noch viel schlimmer, ich sag's ganz kurz und knapp. Und dieser Moment.
Aber du weißt, wen ich meine, oder? Hier den, der immer besoffen in der Ecke lag während den Corona-Livestreams.
Ach so. Wie hieß denn? Du meinst S-Bone.
Ja, genau, an S-Bone habe ich gedacht.
Ja, nee, also pass auf, S-Bone wäre noch so, weil da ist er halbwegs vernünftig. Aber ich nenne jetzt mal auch unsere leicht kleine Mallorca-Historie aus diesem Jahr. Tanzte ich auf der Tanzfläche, guckte rechts neben mir und in dem Moment haben sich unsere Blicke getroffen und da war der liebe Hauskasper. Der Hauskasper ist in der Stadt und er hat gesagt, ab jetzt wird es noch schlimmer. Also das heißt, wir haben da wirklich schön wie die Groupies zu SK gedanced, der, wie ich fand, auch echt ein cooles Set abgeliefert hat, zwischenzeitlich sogar runtergegangen ist auf House. Also hat dann einfach mal ich kann dir sagen, es kam Show Me Love. Baby, if you want me, you got to show me love. Und das Ganze ging dann.
Aber davon hat er doch sogar einen Remix.
Genau, mit dem Remix ist es gestartet und dann ging das runter auf das Original, was original so bei 128 BPM läuft. Und dann hat er einfach strictly 15 Minuten House Music gespielt. Und da.
Cool, das hätte ich gerne gehört.
Das hätte, ich sag's mal ganz kurz mit den Worten vom SK, den ich danach nach seinem Gig kurz Hallo gesagt habe. Und wir haben noch kurz geschnackt und SK meinte dann nur so zu mir, ich habe gesagt so, ey, das fand ich sehr überraschend für alle. Und da hat er gesagt, ja, überraschend war's, aber sind wir ehrlich, eigentlich auch relativ unnötig. Und ich fand einfach, das selber für sich so zu sagen, naja, okay, das stimmt schon. Das war jetzt mal was anderes, gemessen an dem, was ich sonst so mache. Aber es war unnötig, fand ich ganz nett.
Aber ihn mit seinen Skills House auflegen zu hören, stelle ich mir doch relativ spektakulär vor. Weil beim House-Musik, also ich meine, gut, als SK angefangen hat mit Drum-Bass, war das vorher auch kein Ding, dass irgendjemand mal einen Drum-Bass gescratcht hätte oder irgendwie Toneplay gemacht hätte. Das hat er auch dort ein bisschen reingebracht, aber das ist man da mittlerweile gewöhnt. Aber bei House kenne ich halt eigentlich nur James Hype, der da so ein bisschen krassere Sachen macht. Und ich würde wirklich sagen, SK ist einer der wenigen Menschen, bei denen ich der Meinung bin, die können sich mit James Hype messen.
Das auf jeden Fall. Und also ich finde, es hat auch wirklich Spaß gemacht, ihm dabei zuzuhören, weil es halt einfach wirklich so mal komplett ungeplant war. Was man da sagen kann, also die Anlage, alles fett, die Produktion, alles gut. Aber, und das ist das Einzige, was ich nicht ganz verstanden habe, also man hatte ja zwei Floors zur Verfügung. Und auf dem einen Floor, wohlgemerkt, lief, man kann sagen, elektronische Musik. Und auf dem zweiten Floor lief Deep House und Tech House. Und da habe ich mich halt jetzt wirklich gefragt, okay, warum hat man, wenn man schon wirklich diese Zwei-Floor-Technik fährt, warum hat man da sich nicht in irgendeinem Floor einfach für zum Beispiel, wer hätte es gedacht, Hip-Hop oder auch irgendwie Deutschrap entschieden. Also jetzt
vielleicht Hip-Hop finde ich ja, macht bei Red Bull ja auch Sinn. Die fördern doch auch ganz viel so in der Urban-Community, ganz viel so Skateboard-Events und so. Da hätte man doch echt voll cool was machen können. Da haben die doch Kontakte.
Man muss sagen, Red Bull betreibt in Berlin ja auch wirklich ein eigenes Musikstudio. Also das hätte ich irgendwie sehr, sehr, also das ist, habe ich so ein bisschen irgendwie nicht verstanden, weil man muss dennoch sagen, der Event, würde ich mal sagen, hat sich, wenn du das alles hochrechnest, definitiv, würde ich mal sagen, schon im Millionenbereich abgespielt. Also, das heißt, wenn er hier im Rathaus gefeiert wird, bitte. Also die 200.000 Euro, die kriegen wir noch mal locker mehr verbraten. Denn
ja gut, aber dafür zahlt es halt auch nicht der Steuerzahler.
Ja, das ist mein... Das ist
liebe Grüße an Dirk Hilbert.
Ganz liebe Grüße.
Der kann sich ja mal mit Red Bull zusammentun, das wäre vielleicht noch ein bisschen skandalöser.
Das stimmt und ich sage es mal so, aber dann gibt es vielleicht auch nicht mehr ganz so viel auf die Mütze, weil man sich denkt, naja gut, okay, es ist halt Red Bull. Also was schon krass ist, ist halt, wenn du dir guckst, zum Beispiel auch dieses gesamte Infield, also das gesamte Stadion innen war halt rot ausgeleuchtet. Und da gucke ich wieder und denke mir, Alter, hier muss ja jemand diese, ich würde mal behaupten, mindestens 100 Strahler in dieses komplette Stadion verteilt haben, damit das so aussieht, wie das dort aussah. Also das war insofern, war das schon irgendwie an sich ein sehr, sehr nettes Event, muss aber auch dazu sagen, wenn man das einmal so im Jahr sieht, ist das okay. Also ich verstehe dann wirklich auch mehr und mehr so Leute, die zum Beispiel, man stellt sich auch so rote Teppich-Events à la, keine Ahnung, Berlinale oder irgendwelche Filmpreise als Außenstehender wahrscheinlich immer sehr spektakulär vor. Aber ich glaube wirklich, wenn man das so einmal im Jahr sieht, ist das völlig okay. Und es ist halt wirklich so, man sieht viele, man quatscht mit jedem mal kurz. Es ist aber eigentlich ja trotzdem nie so, dass dort jetzt sonst wie groß bei was rauskommt. Also muss auch nie, man achtet halt ja trotzdem so ein bisschen, ich meine, bei uns als DJs und Künstler geht's noch, weil man sich da nicht so sehr zusammenreißen muss, aber also du hast dann schon auch an den Bars gehört, oh okay, also da hat sich zum Beispiel, ich kann leider darf nicht sagen wer, also ein Gastronom aus Leipzig saß am Ende so gegen 0 Uhr, also nee, am Ende, der hat ein bisschen Red Bull zu viel getrunken und wurde von seinem eigenen Personal der Kotze entledigt. Also das heißt, er ist eingeschlafen, hat sich dabei selber bekotzt und wurde von seinen Mitarbeitern sauber gemacht. So. Und das sind ja so Sachen, die sollten jetzt vielleicht bei so einem Event mal nie unbedingt machen. Also.
Aber gute Mitarbeiter hat er da, die dann wirklich sich gleich drum kümmern, dass so ein bisschen die Würde wiederhergestellt wird. Sehr professionell. Trotzdem. Also für ich kotze mich voll Verhältnisse.
Genau, also das war schon irgendwie interessant und man muss auch da sagen, also die auch die Toiletten dort, also ich glaube, also da hat es auch relativ viel geschneit. Also all das, was man, ich behaupte jetzt mal so, dieser Branche und so Leuten zuschreibt, hat auch wirklich zugetroffen, weil dort wirklich auch also sehr hemmungslos rumgekokst wurde. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt das durch diese Mallorca-Zeit, dass mich dies mittlerweile nicht mehr so anhebt. Vor einem Jahr hätte mich das, ich glaube, noch mehr geschockt. Aber also da war schon ordentlich Palermo und ich danke auch übrigens an alle Menschen, die mich dazu einer kleinen Schnupfsession mit eingeladen haben. Nein, danke. So.
Die Kombination aus Koks und Red Bull und ist ja aber auch teuflisch.
Und man muss dazu sagen, ich habe natürlich auch dann, und das wusste man, sobald man da reingeht, weil also natürlich auch jeder Longdrink, jedes Getränk wird halt mit Red Bull vermixt. So, heißt, entsprechend lag ich natürlich irgendwann früh um 5 auch im Bett und war, ja, keine Ahnung, du kennst das ja irgendwie, dann dein Herz arbeitet wie Sau, aber eigentlich hinten raus denkst du dir, ich will sterben. Ja, und das war halt so ein bisschen das Ding, wo ich mir denke, ach, okay. War aber trotzdem nochmal ein sehr, sehr lustiger Event. Ein Event, über den ich was...
Herzrasen.
Genau.
Und ich merke, wie dein Herz rast, Baby. Herzrasen heute Nacht. Hey. Red Bull als Song.
Was geil ist, ich hatte noch einen First, und zwar war ich das erste Mal im Monoclub in Bautz, ne? Seines Zeichens so eine Art, ein Kellerclub. Und dort muss ich halt, dort kann ich auch wieder sagen, also es ist geil, weil in dem Laden kannte mich kein Schwein. Also das heißt, ich habe dort schon mal, ich will da noch nicht zu viel drüber sagen, aber es wird vielleicht irgendwann mal noch so ein neues, eventuell anderes alter Ego neben DC Mark oder vielleicht anstatt DC Mark geben, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass ich das dort einfach mal ausgetestet habe. Und dort hatte ich dann eine ähnliche Reaktion wie du in Kiel, wo man sich dachte, wo die Leute gesagt haben, ey geil, woher kommst denn du? Das heißt, da kamen auf immer irgendwelche Anfragen und ich denke mir, geil, niemand von denen hier weiß erstens, wer ich bin oder hat mich schon mal jemals irgendwo bewusst wahrgenommen. Und ich fand, das war irgendwie so ein mega geiles Gefühl, weil das ist wirklich viel, viel wert, wenn man quasi sich so noch wie als vielleicht auch, sagen wir mal, nicht ganz im Gesicht so jung gebliebener, aber zumindest als Newcomer dort irgendwo hinstellt und Leute begeistern kann. Das fand ich sehr, sehr schön. Und war so, wo ich mir dachte, ach, das ist auch herrlich. Ey, ich habe mal eine kurze Gegenfrage. Hast du eigentlich irgendwas in letzter Zeit, in den letzten 14 Tagen mal so geschaut? Also gibt's irgendwelche cineastischen Tipps.
Ich habe ja sehr, sehr viel Zugfahrten hinter mir und dementsprechend viele Podcasts gehört und ich möchte euch mal einen Podcast ans Herz legen, der leider zeitgleich, also ich habe diese Podcast-Empfehlung letzte Woche reingeschrieben und jetzt kam diese Woche die letzte Folge dieses Podcasts, in dem dann gesagt wurde, so, das war's jetzt. Trotzdem möchte ich euch diesen Podcast empfehlen, weil der sehr, sehr zeitlich unabhängig ist und man den jederzeit hören kann. Und zwar heißt der Podcast Verdammt Berühmt, kommt von Wondery, wird von Jasmin Pollard und Anna Bühler moderiert und ist so ein klassischer Biografie-Podcast. Das heißt, es werden halt berühmte Leute porträtiert und deren Lebensgeschichte erzählt und die hatten jetzt als letzte Folge, und das möchte ich euch ans Herz legen, Olivia Jones in einer schönen Doppelfolge haben sie das ganze Leben von Olivia Jones
cool
mal so porträtiert und es ist wirklich, wirklich cool, wirklich spannend, vor allen Dingen mal zu hören, durch welche Scheiße sie eigentlich gegangen ist, bis sie da hingekommen ist, wo sie heute ist. Ja, ganz, ganz große Hörempfehlung. Verdammt Berühmt, gibt's überall, wo es Podcasts gibt und ja, ansonsten sage ich jetzt mal so, an Video-Content habe ich jetzt abgesehen davon, von der US-Wahl und von dem Ganzen, was jetzt gerade so in unserer Regierung passiert, nie so viel zu mir genommen. Aber ich glaube, das reicht auch schon, um reizüberflutet zu sein.
Wir hatten schon mal die Frage, dass zum Beispiel David Guetta, wir vermuten, David Guetta hat im branchenintern ganz, ganz viel mitbekommen, was Leute auf irgendwelchen Privatpartys, zum Beispiel bei P. Diddy, alles so anstellen. Und deswegen ist es der Grund, weshalb der gefühlt alle Rechte kriegt, wie zum Beispiel jetzt auch für Forever Young. Denselben Menschen gibt's auch im deutschen Fernsehen. Denn ich verstehe weiterum nicht, wie kann es sein, dass jemand wie Jenke weiter mit irgendwelchen Sendeplätzen zugeschissen wird? Sagt dir Jenke was?
Da habe ich gar nicht. Ja, das war doch der, der immer so Experimente macht, oder? Der Crystal Meth nimmt und sich dann filmen lässt und das ist dann sein Experiment, oder war das nicht so?
Ja, ja, genau, genau. Der sich, der einfach natürlich nur guckt mit Wechsel zu ProSieben, wie gefährlich ist Schönheitschirurgie und deswegen lasse ich mich natürlich jetzt selber schönheitstechnisch behandeln. Und ich dachte mir, okay, cool, der hat alle Drogen probiert. Der hat sich jetzt dreimal schon zu Tode gesoffen.
Der hat einfach das System gedribbelt. Der verkauft das die ganze Zeit als Journalismus und lebt einfach ein übes, ungesundes Leben.
Genau, genau. Da denkt sich, Mensch, ich bräuchte mal eine neue Fresse. Okay, da machen wir was Journalistisches draus. Und ich dachte mir, okay, es ist doch jetzt alles, es ist doch alles abgebaut. Ah. Wie geht das Frauen, die in Bordellen arbeiten? Fühlen die sich wirklich so schlecht, wenn die von Freiern gevögelt werden? Hier ist für euch Jenke und wird
ich
es.
Ich vögel 10 Frauen und spreche mit jeder.
Und wird es, genau, genau. Und guck, was das mit den Frauen macht. So. Und ich dachte mir, okay, gut, jetzt ist das gesamte Feld abgegrast. Aber man hat sich irgendwann jetzt überlegt, Moment mal. Generation Gen Z und, heißt das eigentlich G? Z? Egal. Also Generation Z und die Boomer, das funktioniert ja nicht. Lass mal aus Jenkes Sicht die 80er nochmal nach oben steigen und so irgendwie zu gucken, dass eigentlich die Leute, die in den 80ern quasi so in ihren 20ern waren, relativ viele Parallelen haben zu den Leuten, ne, die jetzt Generation Z sind und dort einfach gucken, dass die relativ gut um die Ecke kommen. Und dort war es einfach so, dass ich mir denke, er ist so unsympathisch, aber ich denke mir auch, Jenke hat bestimmt viel in den Redaktionen von ProSieben und RTL gesehen. Und das führt dazu, dass der jetzt immer weitermachen darf. Wirklich, also die Gefühl ist, was hat er gesehen, was Thomas Gottschalk nicht gesehen hat? Das wäre die Frage.
Ja, na, aber das sind ja alles so Leute, also das ist ja gerade so ein grundsätzliches Phänomen, dass die ganzen Leute, die jetzt für uns vielleicht als Leute, die ein bisschen reflektierter sind, wirklich unerträglich sind, alle immer mehr zugeschissen werden mit irgendwelcher Öffentlichkeit. Aber ich glaube halt, da sind wir wirklich in der Bubble. Ich kann mir vorstellen, dass die ganzen alten 50-plus-Leute, die wirklich frustriert sind von der ganzen Welt und einfach nicht mehr mitkommen, echt froh drüber sind, dass es da noch solche Konstanten gibt, die nach wie vor irgendwie, keine Ahnung, irgendwie rassistische Witze machen, die nach wie vor irgendwie, keine Ahnung, die 80er entdecken, 40 Jahre später, fast 50 Jahre später, also
was ich, ab, was
ich glaube, vielen Leuten gibt das sehr, sehr viel Halt in ihrer sehr, sehr einfachen, sehr, sehr dummen Welt.
Und da muss ich jetzt trotzdem sagen, ich habe jetzt nur den Anfang geguckt, weil, also da war es zum Beispiel so, da wurde der liebe Oliver Kalkofe in so ein Setting von der Videothek gestellt. Und es wird ja immer, also ja, früher war alles anders, so würde ich immer sagen. Ja, und aber das Motto, früher war alles besser. Und da haben, und da muss ich sagen, Respekt an ProSieben, da haben die einfach nochmal ein paar Original, zum Beispiel haben die ein paar Originalszenen aus Otto, der Film, gezeigt. Oder zum Beispiel.
Wirklich, Alter, das findet doch, will doch, nee.
Nee, pass auf, aber ich fand sehr gut, dass die das damals insofern eingeordnet haben, wo ich mir wirklich dachte, ey, das ist wirklich zutiefst rassistische Scheiße. Also das war es natürlich schon damals, wurde halt damals irgendwie gefühlt anders aufgeklärt oder eben gar nicht aufgeklärt, aber da gab es halt wirklich so Sachen oder zum Beispiel ging es darum, dass irgendeine 22-Jährige, das war so im Jahre 82, nicht verbeamtet werden durfte, weil sie angeblich etwas Übergewicht hat. So. Und wenn man sich das anguckt, wie da wirklich relativ normal drüber geredet wurde in den 80ern und dann wurde noch irgendein extrem übergewichtiger bayerischer Politiker zugeschaltet, der hat gesagt, naja, also wenn man so viel wiegt, dann muss man halt ein bisschen abnehmen, dann kann man auch verbeamtet werden. Und ich finde trotzdem, jeder, ich glaube auch wirklich jeder, der über 50, 60, 70 ist und sich das anguckt, kann sich, so sehr er das vielleicht auch will, nie sagen, nee, also na klar war das alles viel besser. Nee, also da gibt es wirklich viele, viele Punkte, wo ich euch empfehlen würde, ich kann es nochmal sagen, guckt euch wirklich bitte nur die erste halbe Stunde an von Jenke und vergleicht dann nochmal dieses 80s-Ding. Ich finde, dort wird relativ gut aufgearbeitet, dass eben wirklich auch nie alles toll war. Und also auch damals, ja, jetzt kann man wieder sagen, man wusste es nicht besser, aber das ist, ja, dass dort auch wirklich viele Sachen echt schief liefen. Und ich finde, wenn du dir nach der ersten halben Stunde wiederum dann immer noch denkst, nee, also das ist doch mega lustig. Ich glaube, dann wird es halt wirklich schwierig. Mhm. Und immer wieder, man kann ja noch durchaus über alles lachen und über alles quatschen. Kannst du alles, aber ja, sollte man vielleicht nicht.
Manches ist auch wirklich bisschen schlecht gealtert oder wirklich sehr, sehr schlecht gealtert. Ey, ich muss noch mal ganz kurz ein Thema ansprechen. Ich hoffe, du hast noch die Zeit.
Ich hab die Zeit.
Was mich gerade psychisch wirklich ein bisschen belastet, und zwar das große Thema Ticketvorverkäufe. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja viele, viele Jahre, habe ich ja mein DJ-Jubiläum schon gefeiert in der Vergangenheit. Und es war, vor Corona war das so ein Ding, okay, du machst alles über Abendkasse, da war Vorverkauf bei Partys gar nicht so ein großes Ding. Durch Corona ist es dann irgendwie ein Ding geworden, weil man ja auch immer diese ganzen Zertifikate und alles prüfen musste und blablablub. Ja. Da gab es dann wirklich sehr, sehr viel, was so Online-Ticket-Vorverkauf anging. Und du musstest ja auch so Gästelisten abgeben. Das hat alles ein bisschen vereinfacht. Und mittlerweile ist aber wieder der Punkt, dass die Leute Ticketvorverkäufe wirklich sehr, sehr, sehr sporadisch und sehr, sehr spät nutzen, und das macht es irgendwie alles ein bisschen anstrengend, weil ich hatte ja tatsächlich für meine Jubiläumsparty im Dezember, am 7. Dezember, hatte ich den Gedanken, okay, du machst eine Party, die du auf 50 Leute limitierst, dann wird die auf jeden Fall voll. Ich sag's mal so, ich krieg nicht mal die Early-Bird-Tickets los und das ganze Ding ist in weniger als 3 Wochen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht stattfinden, einfach auch nicht stattfinden können, weil es nicht wirtschaftlich ist. Aber das ist grundsätzlich so ein Ding, auch unsere Show, unsere Late-Night-Show, die basiert ja sehr darauf, dass die Leute sich vorher Tickets holen, damit wir Planungssicherheit haben und wissen. Und wir müssen die Leute manchmal wirklich so emotional anbetteln und das ist immer so ein übelster Kampf. Dann kaufen die Leute irgendwie am letzten Tag dann noch Tickets, wo du schon abgeschrieben hast, dass überhaupt jemand kommt. Das ist wirklich so anstrengend, dass ich teilweise schlaflose Nächte habe und das mich psychisch gerade richtig kaputt macht. Also ich habe wirklich diesen Entschluss für mich gefasst, dass ich nächstes Jahr definitiv weniger selber machen will. Also das sind immer so Herzensprojekte und das ist ja auch, man hat ja irgendwie einen Anspruch und denkt sich vorher, ey, ich habe Bock für die Leute eine geile Party zu machen. Ich habe Bock für die Leute mal wirklich, dass sie mal den ganzen Abend wirklich die Mucke zelebrieren können, womit mich auch viele in Verbindung bringen, was ich ja meistens so in den Mainstream-Clubs gar nicht so einem großen Anteil spielen kann. Aber es ist halt echt so ein Ding, dass man echt kämpfen muss, dass die Leute das annehmen, und ich denke mir dann wirklich so, warum gehe ich das Risiko immer ein? Für mich das ist immer so ein übelstes als Privatperson, also ich habe ja jetzt nie irgendwie eine Firma oder einen Club, dass ich sagen kann, okay, wenn jetzt die Veranstaltung nie läuft, federt das die nächste Veranstaltung ab, sondern ich muss ja quasi 1:1, wenn alles schief läuft, meine Gagen von anderen Jobs dann dafür wieder ausgeben, dass ich dann irgendwie noch für die Leute eine Party machen konnte oder irgendeine Show machen konnte oder was. Es zieht mich echt ganz schön runter und macht mich ein bisschen fertig, aber ich muss daraus auch endlich mal die Schlüsse ziehen. Das habe ich ja eigentlich jetzt schon nach jeder Jubiläumsparty gesagt, dass ich das nie wieder mache. Und irgendwie juckt es mir dann trotzdem immer in den Fingern, wieder was zu machen. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum ich mir das eigentlich antue. Also das soll jetzt gar nicht so undankbar klingen. Ich freue mich natürlich über die Leute, die sich dann immer fleißig Tickets holen und die dann auch gerne am Start werden und die dann auch so ein bisschen drunter leiden, dass sie sich drauf freuen, sich extra freinehmen und dann müssen dann Sachen abgesagt werden, aber es ist echt ein absoluter Krampf aktuell. Und ich kann mir gar nicht so richtig erklären, woran das liegt, weil auf der anderen Seite, wenn irgendwelche Großveranstaltungen sind, kaufen die Leute teilweise Jahre im Voraus Tickets und sich irgendwie für eine Party mal einen Monat im Voraus ein Ticket zu kaufen, das ist den Leuten immer alles zu unflexibel. Ich kann es mir wirklich nie so richtig erklären.
Also ich kann dir vielleicht so ein bisschen als eine kleine Hoffnung, also das Ding ist, freue mich ja immer durchaus, dass Veranstaltungen mit mir da auch mal manchmal relativ ehrlich sind. Also ich frage auch immer, wie sind, also für alle, die jetzt seit 100 Jahren nicht mehr auf Partys gehen, also es ist genauso, wie Lara sagt, das, was man früher sonst eher im Theater und im Konzertbereich kannte, ist halt durch diese Corona-Zeit groß geworden. Und in der Corona-Zeit war es wirklich so, mal als Beispiel, ich wusste, wenn die halt, sagen wir mal, 300 Tickets im Vorverkauf hatten, hast du vielleicht mit Glück noch 50 Leute für die Abendkasse bekommen. Also man konnte schon anhand der Vorverkaufszahlen ablesen, wie die Veranstaltung wird. Und jetzt, und das würde ich aber dir jetzt einfach mal positiv zuschreiben, jetzt ist es halt so, ich bin zum Beispiel gestern im Faceclub in Weigersdorf gewesen. Und ich kann dir sagen, die Vorverkauftickets waren in einem sehr schlechten zweistelligen Bereich. Heißt, laut Messungen könnte man sagen, okay, lass uns die Sache einfach absagen, das macht einfach viel, viel, viel mehr Sinn. Problem oder Herausforderung war, es waren natürlich dann gestern trotzdem weit über 300 Leute bei der Veranstaltung. Also dieser Trend, dass gerade bei Partys das einfach halt eben wieder in die Richtung geht, dass die Leute halt nicht auf den Vorverkauf gehen. Ich glaube, da muss man halt leider wieder hin. Ich weiß aber natürlich genauso,
wie es dir geht. Ja, das funktioniert aber halt nie bei Events, bei denen es keine Abendkasse gibt. Also das ist ja ein Event. Also ich habe jetzt, muss man mal dazu sagen, ich habe die Veranstaltung jetzt, 12 Jahre Lara Likör, kann ich ja mal ganz transparent sagen, da kostet das Ticket jetzt aktuell 19,30 Euro inklusive Gebühren. Das sind fast 20 Euro und da habe ich nur einen Club, in dem ein vernünftiges DJ-Equipment steht, in dem drei DJs stehen, also ich und noch zwei andere, und habe damit quasi so gut wie nur die Unkosten gedeckt, wenn ich da die 50 Tickets verkaufe. Wenn ich jetzt sage, okay, wir machen noch eine Abendkasse, dann muss ich mit dem kompletten Risiko, dass dann vielleicht gar niemand zur Abendkasse kommt, weil einfach wirklich keiner Bock auf die Veranstaltung hat, noch jemanden bezahlen, der den ganzen Abend am Eingang sitzt und die Abendkasse kassiert. Das ist einfach nie kostendeckend. Also ich müsste ja dann 30 Euro pro Ticket verlangen, damit ich dieses Risiko irgendwie abfedern kann. Und wer geht denn für 30 Euro auf eine Party? Also vor allen Dingen auf eine Party, das ist ja wirklich eine sehr kleine Party, die halt wirklich so ein Special Event ist. Es lohnt sich halt einfach nicht, eine Abendkasse zu machen bei solchen Sachen. Und auch bei der Late-Night-Show ist das Ding halt, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Abendkasse, dann sagt sich ja jeder, er nutzt nur noch die Abendkasse und wir haben gar keine Planungssicherheit mehr. Deswegen gibt es halt für beide Sachen gar keine Abendkasse, sondern es gibt nur den Ticketvorverkauf, weil wir, wie gesagt, wir müssen sonst noch zusätzlich den Leuten in Rechnung stellen, dass wir jemanden bezahlen, der die Abendkasse einnimmt. Und stell dir mal vor, wir machen jetzt eine Abendkasse, niemand holt Vorverkaufstickets und dann kommt aber auch niemand und wir wissen es vorher nicht und müssen dann trotzdem die Miete bezahlen, die Barkeeper müssen bezahlt werden, die ganze Technik muss bezahlt werden. Also das ist ein viel, viel höheres Risiko und das versuchen wir den Leuten ja auch transparent zu kommunizieren. Leute, wenn ihr vorhabt zu kommen, bitte, bitte nutzt den Vorverkauf, weil es gibt keine Abendkasse, es gibt keine andere Möglichkeit. Und da kann man ja dann natürlich bei so einer, also bei einer Veranstaltung, wo es von vornherein eine Abendkasse gibt, die zum Beispiel in einem Club ist, wo sowieso jemand am Einlass sitzt, der dann kassieren kann, ist das ja alles easy. Aber wenn du das jetzt halt wirklich so in Eigenregie machst und da gar nicht die Möglichkeit hast, eine Abendkasse zu realisieren, dann kann das ja nie der Grund sein, dass die Leute sich sagen, ja, ich hole mir dann Tickets an der Abendkasse, wenn halt überall steht, es gibt gar keine Abendkasse. Das verstehe ich wirklich nicht.
Also ich bin mal ganz ehrlich, bei mir ist, ich glaube, deswegen habe ich wirklich immer meinen Respekt gehabt, dass du diese Veranstaltung schon ein paar Mal gemacht hattest. Ich glaube, bei mir war so, als mein Ego noch sehr, sehr groß war, das war, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt von meiner es gab mal eine einzige Veranstaltung, ich fasse einfach kurz zusammen, also kann ja sagen, März 2009, dachte ich mir, Mensch, guck mal, DC Mark, ich finde eigentlich ganz geil, was ich mache und es finden ja auch andere Leute ganz gut, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und da habe ich mir in Dresden den Glory Club gemietet. Der Glory Club hat damals, wie gesagt, wir reden jetzt 15 Jahre zurück, also auch dort immer versuchen, ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wie dort die Wertigkeit war. Da war es so, du hast damals dort 200 Euro bezahlt und für 200 Euro musstest du einen gewissen Mindestumsatz an der Bar bringen. Das heißt, ich habe gesagt, ja Mensch, guck mal, kriege ich alles zusammen. Okay, was ist passiert? Das war noch wirklich gerade diese Übergangszeit, wo es gerade so ganz leicht mit Facebook losging, aber es gab noch kein Social Media. Heißt, was hat man gemacht? Ich habe mich damals mit einem guten Freund, wir haben uns insgesamt, weiß ich noch, 3000 Flyer gedruckt und sind eine Woche davor und auch dazwischen durch die Neustadt gezogen, durch die Innenstadt, also überall, und haben diese Flyer verteilt, haben die an Autos gemacht. Also ich sag dir, die Veranstaltungsvorbereitung hat locker, also mindestens, wenn wir jetzt nur schon den Entwurf der Grafik alles mit rausziehen, hat locker schon mindestens eine Woche gedauert. Okay, dann ist Folgendes passiert, an dem besagten März Samstag. Und deswegen verstehe ich auch wirklich dein Gefühl nur zu gut. War auch in dem Moment, kann halt passieren, war halt so ein XXL-Schneesturm. Und es ist, so eine Tage gibt's halt, es ist halt offiziell keiner rausgegangen. Vorverkauf gab's auch nicht. Schätz mal, wie viele Leute da waren. Ich habe, und da würde ich sagen, habe ich realistisch geplant. Der Club ist ausgelegt für 180 bis maximal 200 Leute. Du brauchst 100 Leute, um eine gute Party dort zu haben. Und ich habe mir gedacht, mit allen Leuten, die einen auch so damals so zugesagt haben, ey, okay, also auf 80 bis 100 Leute kommen. Ich frage, wie viele waren da?
Ich würde jetzt mal schätzen, es waren 18 Leute da.
Es waren 9 da.
Na, oh, habe ich mich um die Hälfte vertan.
Ah, genau.
Oh, wie traurig.
Genau. Aber es ist schön, du hast mir doppelt so viel zugetraut, wie da waren. Und deswegen, ich erzähle das jetzt mit beklemmender Stimme, weil wo du mir das jetzt gerade so sagst, fiel mir das jetzt wieder so ein. So, und dann stehst du da, du fühlst dich natürlich wirklich auch wie ein Stück Kackwurst. Und dann war halt wirklich auch, und insofern verstehe ich auch wirklich deinen kompletten Gedankengang, war halt dieser goldene Moment, wenn man es golden nennen musste. Okay, man hat halt gemerkt, also hier kommen nicht mehr. Heißt, ich habe mir dort 2 Stunden ein abgespielt. Du hast natürlich auch Leute, die dich kennen. Du sprichst dann vor 9 Leuten. Musste ja trotzdem so ein bisschen ein gute Laune-Wolf machen. Es gibt auch wirklich noch 2, 3 Songs, wo ich weiß, die kann ich bis heute nicht spielen, weil die mich immer an diesen Abend, also wirklich an für mich so in dem DJ-Bereich, ist so der schlimmste und auch irgendwie niederschmetterndste Abend, den man dann so je hatte. Das heißt, die Gäste waren dann weg. Ja, wer hätte es gedacht, 9 Leute verkonsumieren natürlich auch nicht mindestens 500 Euro, was notwendig gewesen wäre an der Bar. Also bin ich damals mit einem Türsteher bewacht oben zum Sparkassenautomaten gegangen in das Areal, musste dort sozusagen, die 200 Euro hatte ich ja vorgeschossen und die Leute haben halt, verstehe ich ja auch, für 80 Euro getrunken, den Differenzbetrag von 420 Euro, was also selbst jetzt viel Geld ist, aber damals halt nochmal doppelt, dreifach utopisch viel Geld. Also ich war halt in dem Moment irgendwie gerade auch aus meiner 2. Lehre raus. Also es war wirklich so, dass ich gucken musste, als ich dort hier das letzte Geld abgehoben habe. Und ich weiß noch, dieses Gefühl, also wie ich wirklich wie so ein totes Stück Scheiße dann in einem Schneesturm, und ich war Gott sei Dank warm angezogen, mindestens nochmal eine Stunde einfach mit leerem Kopf dort irgendwo davor saß. Das war das Gefühl, wo ich mir immer dachte, okay, Respekt an jeden, der überhaupt das Wagnis trifft, zu sagen, ey, lass uns eine Veranstaltung machen. Und logischerweise dann jetzt, ich sag mal, mit Facebook und Co. ist das ein bisschen einfacher, aber mittlerweile auch wieder ein bisschen schwieriger, weil halt eigentlich ja auch Facebook nicht mehr viele Leute nutzen. Du musst viel Werbegeld, dann ist auch die Frage, es gibt halt auch viele mittlerweile 19, 20-Jährigen, die weiß ich, die nutzen kein Instagram. Oder für die ist halt dann wirklich sowas, ne, die sind halt, wenn überhaupt, auf TikTok und Snapchat, aber da ist Instagram spielt keine Rolle, heißt, wie kriegst du es überhaupt transportiert, dass du eine Veranstaltung hast? Und das sind alles so Faktoren, boah, da würde ich dir jetzt gerne irgendeinen tollen Ratschlag geben. Also das heißt...
Ich finde, das ist halt am schlimmsten, ist es noch in diesem Kontrast, wenn du dann halt wirklich 1000 Leute, also 1000 ist übertrieben, aber du hast halt trotzdem, wenn du jetzt irgendwo spielst, mir geht's zumindest so, oder alleine schon, wenn ich jetzt nach dem Feierabend noch in Luden gehe, dann kommen 10, 20 Leute auf mich zu, die mich zulabern. Du kennst das ja selber, die dich dann zulabern, dass du der Geilste bist und dass die alles toll finden, was du machst.
Genau.
Und dann denke ich mir so, ich habe mir jetzt über 12 Jahre 10.000 Follower aufgebaut. Wie kann es denn sein, oder ich habe bei Spotify dieses Jahr das erste Mal die Marke von 2000 monatlichen Hörern überschritten. Wie kann es denn sein, dass ich mal angenommen, es gibt 2000 Leute, die meine Musik gut finden, Wie kann es denn sein, dass es da nicht 50 gibt, die zu einer Party kommen? Also ich finde das, ich versuche das wirklich in so ein Verhältnis zu setzen. Wie kann es denn sein, dass wir, seit wir Topfvollschminke machen, jedes Mal alle Leute, die da sind, sagen, das war richtig cool, wir kommen wieder. Wir kriegen kein Feedback, dass jemand mal sagt, nee, das war nichts für mich, ich komme nie wieder. Vielleicht kriegen wir das Feedback auch einfach nie, aber jetzt nur mal angenommen, die, weiß ich, eine 100 Leute, die mittlerweile, seit wir Topfvollschminke machen, zu uns gesagt haben, wir finden das cool und wir kommen wieder.
Ja.
Wie kann es denn sein, dass wir es dann nicht schaffen, jeden Monat 30 davon zusammenzukriegen, die sich sagen, also was hat man denn an einem Dienstagabend was Besseres zu tun? Sind wir mal ganz ehrlich, wenn es jetzt nie gerade ein Vorfeiertag ist, was sagt man sich denn an einem Dienstagabend, da gehe ich lieber, also weiß ich nicht, ich verstehe es wirklich nicht, wenn dann auch so Leute kommen und sagen, diese Show ist so eine Bereicherung für unsere Community und für unsere Szene und für ganz Dresden und es braucht mehr davon, dann kann es doch aber nicht sein, dass dann die Leute nicht mal das, was da ist, irgendwie nehmen. Also ich erwarte ja natürlich nicht, dass wir jedes Mal eine komplett ausverkaufte Show haben, aber dass es wenigstens so ist, dass wir nie eine Woche vorher denken, puh, sitzen wir dann dort alleine auf der Bühne ohne Publikum oder kommt da noch jemand? Also das ist wirklich, es macht ihn so fertig, vor allen Dingen auch, wenn das so Projekte sind, an denen man so hängt und wo man so eine emotionale Verbindung hat. Und ich würde es ja völlig verstehen, wenn alle sagen würden, finden wir scheiße und dann nie kommen würden. Aber warum kommen denn Leute nie, wenn die sagen, die finden es geil und kommen dann trotzdem nie? Das will mir einfach nie in den Kopf rein. Ich hinterfrage natürlich dadurch dann auch jedes Mal komplett alles, was ich mache. Also natürlich kann ich jetzt bis an mein Lebensende nur noch, sag ich mal, meine Resident-Gigs mitnehmen und halt immer zwischen Gisela, Luden, Leipzig, Kiel, keine Ahnung, hin und her tingeln und das halt einfach machen und habe ja dann trotzdem ein gutes Income. Aber mein kreativer Anspruch, den ich halt manchmal habe und diese Ideen, die ich habe, die müssen ja auch irgendwo hin. Und ich habe dann halt schon manchmal das Gefühl, das wird gewürdigt. Aber öfter, als dass ich das Gefühl habe, dass es gewürdigt wird, habe ich schon das Gefühl, den Leuten ist eigentlich relativ scheißegal, ob es mich gibt oder ob es mich nie gibt, so als jemand, der in Dresden was macht. Und das ist wirklich, ja, also das beschäftigt mich sehr.
Also das klingt jetzt hart zu sagen, aber da würde ich sagen, im Grunde genommen ist es dann vielleicht sogar egal, aber gar nicht du, sondern ich beziehe das sogar selber auf mich. Also ich habe ja dann ein paar Mal, wie du schon sagst, diesen Satz, auch gerade dieses Jahr habe ich den mehr als nur einmal gehört, Mensch, mach du doch mal wieder selber was, ey, da würden die und die kommen und das klingt hart. Ich glaube, in dem Moment, wenn die Leute durch irgendeinen Zufall oder vielleicht auch nicht Zufall dort sind, wo ich gerade bin, haben die eine verdammt gute Zeit und glaube ich, haben die auch. Und dann glaube ich auch, dass die mir dort nicht ins Gesicht lügen und sagen, dass das toll und geil ist. Aber dieser Gedankengang und vielleicht auch in Kombination mit all den Faktoren und allem, was es gibt, ist halt dann wirklich so schnell wieder nach hinten gerückt, dass das halt einfach irgendwie kein Bestand hat oder nichts, wo man halt, das kann man denen vielleicht dann auch gar nicht vorwerfen, dass wenn man in einer Woche die fragen würde, Mensch, wo, was hast du vor einer Woche am Dienstag gemacht, dass die vielleicht erstmal 10 Minuten überlegen müssten, was habe ich denn gemacht? So, und dann denkst du dir, oh, stimmt, Topf voll Schminke. Und also das Schlimme ist, ich bin dort leider manchmal selber nicht besser. Also manchmal Dinge, die schon 2 Wochen her sind. Ich denke mal, was habe ich denn vor 2 Wochen gemacht? Und also es klingt zwar doof, aber da denke ja selbst ich, dachte ich mir, ach stimmt, nee, ich war vor 2 Wochen, war ich ja beim Konzert dort und dort, wo man sich denkt, okay, also eigentlich müsste diese Erinnerung schon noch ein bisschen länger nachhallen, wenn du in irgendeinem Stadion mit 50.000 Leuten zu irgendjemandem, den du liebst, da sind. Und vielleicht aber, um dir trotzdem dort ein bisschen entgegenzugehen, ich gab auch in diesem Jahr eine Situation, da habe ich mit einem Künstler zusammen aufgelegt, ich habe die Situation extra neben Podcast erzählt, der hat und wohlgemerkt, sogenannte organische, also nicht zugekaufte, der verfügt über, ist ein DJ-Kollege, der hat bei Instagram über 270.000 Follower im Bereich Deutschland. Und mit dem zusammen stand ich in einer Location, die ausgelegt war für 500 Leute, vor 42 Leuten. Und der war der Main Act, der war dort an der Seite, hatte seinen Videograf und alles mit. Und also ich weiß auch wirklich, wir haben danach lange auch wirklich geredet. Und also ich bin ehrlich, für mich selber als Resident ist das natürlich dann genauso schwierig. Und dann aber für den natürlich noch mehr. Und der hat halt auch gesagt so, ey, ich mache hier das, ich investiere hier wirklich in dem Fall dann auch irgendwie meine Zeit und auch mein Geld, um geile Wheels, um geile das zu machen. Und also der liebt wirklich, was er tut. Aber Fakt ist, am besagten Tag, in besagter Location, haben einfach das nichts gebracht. Und original von den Leuten, die dann am Bühnenrand standen und gesagt haben, dass sie korrekt wegen ihm gekommen sind, kann ich dir sagen, waren es nicht mal 20. Das macht die Sache jetzt an der Stelle nicht besser. Und ich glaube auch wirklich, wenn du halt so einen kreativen Willen und so ein kreatives, so ein, du willst halt ja was machen, dann muss das irgendwo hin. Und deswegen, ja, Gott, ich kann ja noch nicht so viel erzählen. Also wie gesagt, wenn ihr, deswegen Topf voll Schminke, sei nochmal empfohlen, jetzt nicht nur der wunderbare November, sondern auch im Dezember gibt es eine fantastische Ausgabe.
Supportet, ich kann mir gar nicht erklären, warum fast ausverkauft ist.
Ja, dann kann man dort noch weiterhin Support und dann gibt es auch vielleicht noch so ein paar Infos, mit denen man jetzt so noch nie rechnet. Und es ist halt wirklich schwierig und
weißt du, ich glaube, es wäre alles einfacher, wenn man dann auch wirklich irgendwie so richtig festmachen könnte, woran liegt's. Also wenn die Leute, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich habe jetzt für die aktuelle November-Ausgabe von Topfverschminke am Freitag nochmal einen sehr emotionalen und persönlichen Aufruf gemacht, mit genau dem, was ich jetzt auch gerade sage, an die Leute, hier, guckt doch mal, wenn ihr vorbeikommen wollt, holt euch Tickets. Und da haben dann über 20 Leute auf den Ticket-Link geklickt. Ich kann das ja 1:1 tracken und bei Instagram sehen, wie viel haben drauf geklickt. Und davon hat nicht eine Person ein Ticket geholt. Und jetzt frage ich mich hinterher, wenn 20 Leute schon so weit waren, dass sie auf den Link geklickt haben, was war denn jetzt der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt bin ich in dem Ticketshop und jetzt habe ich doch keinen Bock mehr. Das kriegst du halt einfach nie mit. Du kriegst halt nie dieses Feedback, genauso bei der Jubiläumsparty. Warum sagen die Leute denn, die kommen nicht? Haben die alle am 7. Dezember was vor? Daran kann es eigentlich nie liegen, weil ich die Party extra bewusst schon seit 4 Monaten angekündigt habe, damit die Leute langfristig sich ein bisschen drauf einstellen können und ich da auch vor allen anderen Veranstaltungen im Announcement drin bin. Dann andere Frage, ist es den Leuten zu teuer? Haben die Leute keinen Bock drauf, mich elektronische Musik auflegen zu hören? Wünschen sich die Leute, dass ich eine Jubiläumsparty mit Popmusik mache? Das kommt ja alles nie bei mir an. Also wenn ihr jetzt in letzter Zeit überlegt habt, euch bei mir ein Ticket zu holen und euch dann dagegen entschieden habt, dann gebt mir gerne mal ein Feedback, woran es gelegen hat. Das hilft mir wirklich weiter, weil wenn ich mich dann mal wieder reitet, kann ich dann irgendwie festmachen, warum, also was ich besser machen kann. So stehe ich halt wirklich jedes Mal da und gucke irgendwie wie Frosch ins Ohrwerk und habe keine Ahnung, woran es dir lehen hat. Das ist ganz frustrierend.
Und da
habe ich genug gejammert.
Gar nicht genug gejammert. Es ist gut, dass du das jetzt irgendwie gerade ansprichst, weil ich habe da auch schon ein paar längere Gedanken und um einfach mal die Stellung noch mache zu machen. Ich glaube halt wirklich einfach auch allgemein, dass unsere Branche, also alles, was das Thema Musik hat, es ist ja nicht nur irgendwie in Bezug auf Spotify, sondern auch in Bezug auf Partys, es verliert halt einfach massiv weiter an Bedeutung. Also es ist halt wirklich leider so eine ausfadende Sache und ich sagte mal, woran ich das auch festmache. Ich war durch Zufall, war letzte Woche in Dresden, gibt es immer so die Medizinerpartys und da gab es das Ganze verteilt auf 2 Floors. Der eine Floor wurde bespielt von NVD. NVD hat wirklich also gezaubert, Übergänge gemacht wie ein Gott und die Stimmung war cool. Im Nachbarfloor, und da will ich jetzt auch niemandem nahe treten und auch gerade wenn man jetzt irgendwie neu am Start ist, da war die Stimmung massiv besser. Woran lag das? Es lag, also kann ich dir sagen, und das ist gar nicht, weil ich bin wirklich der auch immer gerne wohlwollend auch Leute lobt oder Leute toll findet. Also ich kannte die beiden DJ-Kollegen, die aufgelegt haben, nicht. Aufgelegt haben die nicht. Also sprich, du hattest einfach einen Dude, der eigentlich wirklich diesen Song hat ausfaden lassen. Also sprich, vom Gefühl her war es so, als hättest du eine Spotify-Playlist, die irgendeiner zusammenschiebt. Und den Leuten muss man aber sagen, war das in dem Moment, denen war das egal. Denen war das scheißegal. Da waren dort mal 5 Sekunden Pause, da standen die da, dann lief wieder was los. Und das sagt mir halt, dass das ein Moment gewesen wäre, wo, ich sag mal noch 10 Jahre zurück oder vielleicht auch 15 Jahre zurück gedacht, das hätte dir immer passieren können. Aber beim 2. Mal hätte dort einer geboot oder war weggegangen. Aber dort war es den Leuten egal. Und ich glaube, das ist halt das, was man in Bezug auf ganz viele Sachen machen. Es ist halt vieles alles irgendwie egal geworden. So, und das ist irgendwie traurig zu sagen. Und deswegen ist halt dann auch die Überlegung, ob man hier und dort irgendeine Entscheidung trifft, auch wenn die ändern vielleicht ein bisschen schwerfällt. Oder einfach mal guckt, in was für eine Richtung da irgendeine Reise weitergeht. Aber nur so kann ich mir das erklären. Also ich würde das gar nicht als persönlichen Affront gegen dich nehmen oder so. Aber es ist halt eher wirklich so eine Art Massenbewegung. Und ich glaube, es ist halt so, wenn du zum Beispiel, ich kann ein anderes Beispiel nennen, und zwar die lieben Kollegen Ja, das hatten, ich weiß gar nicht, das Problem ist, man unterhält sich gerade in dem Bereich mit manchen Leuten und manche Sachen denkt man sich, habe ich die überhaupt im Podcast erzählt? Ja, Beispiel, unsere Urge to Move, die ihren großen Drum and Bass Event einmal im Frühjahr, im Herbst machen. Auch bei denen weiß ich, die geben sich auch Mühe, die gucken, was können die für ein Line-up hinzaubern, aber mit der Tatsache, dass das Ganze dann halt eben zum Beispiel nicht nur 8 € Eintritt, sondern einfach 29 € Eintritt kosten muss, ist halt auch alles vorbei. Dann kommt dort halt niemand hin. Während, wenn du zum Beispiel eine Party hast, wo du halt irgendwie wir reden jetzt nicht von Gebrüder Brett, sondern sagen wir mal von irgendwelchen Tech-Acts, die dort halt wirklich, keine Ahnung, für ihr Crystal Meth, und das ist jetzt nicht nur dahingequatscht, es gibt halt wirklich in manchen Genrebereichen Kollegen, die machen das auch wirklich original für den nächsten Schuss. Naja, da kannst du halt natürlich einen Abend für 9 € mit irgendeiner scheiß Anlage und 10 Acts bespaßen, ne? Und da kommen die Leute dann irgendwie auch hin. Aber warum? Weil es dir dann eigentlich auch egal ist. Es ist dann auch egal. Und ja, da war kein richtiger Übergang. Und das wird sich alles bei YouTube runtergezogen. Und ach, keine Ahnung, weißt du was, warum runterziehen? Lass uns gleich ein komplettes Set von irgendjemand anderem, wo am besten noch der Name falsch erwähnt wird. Es ist halt alles egal geworden. Und ich glaube, das macht die Sache dann irgendwie so relativ schwierig. Aber ich habe es bei irgendjemand anderem auch gelesen. Guck mal, zum Beispiel der diesjährige ESC-Gewinner Isaac hat ja auch seine Konzerttour absagen müssen. Und da hat er wohlgemerkt auch schon nur so 200, 300 Venues. Und da denkst du dir so, Alter, da war
Hat
an
nicht
sich.
Nemo den ESC gewonnen?
Entschuldigung, Entschuldigung, Nemo hat ihn gewonnen, aber Isaac war der deutsche Beitrag. Sorry, das war
Ja,
jetzt falsch von mir
okay.
gesagt. So. Und auch bei ihm, er
Aber
hat.
das ist ein Ding, das zieht sich durch deutsche Dings, deutsche Teilnehmer, weil selbst in dem Jahr, als Lena gewonnen hat und sie auf Tour gehen wollte, musste die absagen, weil sie, glaube ich, nicht mal 50 Tickets verkauft hat für die komplette Tour. Also das ist einfach so ein Eurovision-Ding, die Leute sind dann halt nicht bereit, sich das live anzugucken.
Genau, aber du hast dann halt wirklich bei bestimmten Sachen, die sind halt einfach so, du kannst einfach das Glück haben, dass du wirklich mal irgendwie so einen Ultra-Hype generierst, oder den auch hältst. Ich würde sagen, der Letzte, dem das wirklich so mit auch so einer Community und in einem großen Sinne aufbauen gelungen ist, ist in dem Musikbereich halt nach wie vor, finde ich, Finch, der halt irgendwann vor einer halb abgehangenen Reithalle noch bei seinem ersten Konzert hier in Dresden, habe ich den noch gesehen, jetzt zu irgendwelchen Arena-Shows hin spielst, aber es gibt auch ganz, ganz viele Künstler, wo das halt einfach nicht der Fall ist. Und so gerade in dem lokalen Bereich, es soll dann halt wirklich nur sein, dass wir in irgendwelchen Clubs spielen. Und ich weiß halt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt selber was organisieren würde in einem Bereich, oder was heißt, das ist vielleicht jetzt zu negativ gedacht, aber ich sag mal, ich würde jetzt sagen, lass mich mal das Kraftwerk mieten oder Stromwerk mieten, wie auch immer. Dann kommen die Leute da also auf gar keinen Fall wegen mir hin. Dann kommen die nur hin, wenn ich es eigentlich hinkriege, das Ganze irgendwie so gut zu promoten über irgendeine Richtung. Und das ist dann halt aber eigentlich schade. Und wie du schon sagst, gerade bei dir, man merkt ja wirklich auch das Herzblut, was du da mit allem reinsteckst. Und ich kann jetzt, ich würde mal sagen, vom Gefühl her, können wir nochmal 800% von der Folge irgendwann mal cutten. Aber was ich unbedingt mal sagen will, weshalb ich zum Beispiel auch aktuell jetzt gerade kein Instagram habe, ist so, dass ich merke, dass ich halt, und das bist du halt ja nie zu einem Punkt, dass ich aktuell auf Instagram wahnsinnig unauthentisch wäre. Also das heißt, ich müsste mir dort wirklich richtig ein Lächeln rausdrücken. Jetzt bei uns im Zweiergespräch ist es ja trotzdem so, als wenn dieses Gespräch unter uns bleibt. Also das heißt, ich bin ja dann immer wieder überrascht, auch die Woche wieder danke an den Leuten, denen unser Podcast sehr gut gefällt und die da auch mich manchmal zitieren oder uns zitieren und mir dann immer wieder einfällt, ja stimmt, das Ganze wird ja veröffentlicht und bleibt nicht nur unter uns. Und dort ist es zum Beispiel auch so, die haben mich halt dann auch gefragt, ey, du machst jetzt halt gar nichts auf Insta, aber also aktuell ist halt wirklich mein Leben durch Projekte und bestimmte Sachen aber wirklich so vollgepackt, dass du es gefühlt hast, jeder zerrt an dir und du weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, dass du zum Atmen kommst. Und ich denke mir, wenn ich jetzt noch auf Insta auf Pseudo lustig mache, ich glaube, dann sehe ich mich wieder schnell in einer Situation, wo man irgendwann total gefühlstot in der Ecke liegt und sich denkt, ey, was soll das? Und deswegen ist zum Beispiel der Grund, ich weiß auch, dass ich das die nächsten Wochen wieder anschrauben muss, weil, und da bin ich aber auch, kann ich jetzt auch an der Stelle ehrlich sagen, das hängt damit zusammen, dass natürlich auch ich vertragsmäßig mich dort halt sozusagen verpflichtet habe, bestimmte Sachen in Bezug auf meine Reichweite auch mit nach außen zu tragen, was ja auch okay ist. Aber es ist wirklich so dieser Moment, wo ich merke, oh, es ist halt einfach, man merkt, es frisst viel Zeit und im Grunde genommen ist es aber eigentlich auch egal. Es ist egal, ob ich jetzt dort was mache oder nicht. Und das ist aber halt eigentlich, ich glaube, immer das schlimmste Gefühl, was man in allen Sachen hat. Man kann, ob das egal ist, das ist wie auch irgendwie in einer Partnerschaft. Wenn du dann halt irgendwann eine Beziehung hast, wo du, jetzt der große Rundumschlag, wenn du irgendwann eine Beziehung hast und du merkst halt leider, ach, du liegst neben eigentlich einer Person, die du liebst, auf der Couch, aber du merkst, nee, eigentlich der ist alles egal. Es ist egal, ob ich jetzt hier bin oder nie bin. Ich bin halt hier, weil ich schon immer hier war. Und das ist auch okay so. Und das ist, ich glaube, so ein Gefühl, mit dem können viele Leute gut leben, aber Leute wie du und ich glaube, relativ schlecht.
Ja, das stimmt. Also ist, ja, wie gesagt, ich erwarte ja dann auch nimmer, dass ich irgendwie, wie du schon gerade als Beispiel genannt hast, das Stromwerk voll mache als Lara Likör. Das erwarte ich null. Aber wie gesagt, also 50 Leute zusammenzukriegen, wenn man das 4 Monate vorher ankündigt und wenn man den Leuten dann noch jede Woche den Hinweis gibt, dass es bald stattfindet, ich kann es mir nicht erklären, was daran so schwer ist. Aber wie gesagt, also gerne wirklich, und wenn ihr vernichtendes Feedback habt, wenn ihr sagt, ey, du bist einfach, ich sehe dich zu viel, ich habe keinen Bock mehr, keine Ahnung, sagt mir das aber gerne, weil wirklich, ich muss irgendwie, das ist so unbefriedigend, nicht zu wissen, woran es gelegen hat. Aber gut, jetzt haben wir wirklich, ich glaube, wir haben das Thema sehr, sehr erschöpfend ausgesprochen und auch grundsätzlich, glaube ich, auch die letzten 2 Wochen ganz gut Revue passieren lassen. Bevor wir jetzt hier in die 3. Stunde reingehen, würde ich, glaube ich, sagen, wir kommen zum Ende, oder? Hast du noch irgendwas Dringendes auf dem Zettel?
Ich möchte noch mal ganz kurz meinen größten Lob an die beste Einbruchsserie der letzten 2 Wochen machen. Und zwar ganz kurz, in einem Café in Leipzig wurde schon zum 2. Mal eingebrochen. Und die Diebin hat was gemacht? Richtig, die ist eingebrochen. Es ist ein Café, hat das Tiramisu weggefressen und ist wieder gegangen. Sachschaden 1.000 Euro.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Aber ich finde es irgendwie sympathisch, dass man sagt, oh, guck mal, das lecker Tiramisu. Und dann gehst du da rein. Und wo gemerkt, kein Geld, nicht wurde gestohlen. Ist natürlich trotzdem blöd. Also das ist so irgendwie die letzte Impuls, um das nochmal irgendwie...
Ich bin mir auch nie ganz sicher, ob das nie gestaged ist. Jetzt will doch jeder dieses Tiramisu dort probieren. Wenn sich dafür lohnt. Also ist schon ein mega Werbegag, ganz ehrlich. Wir müssen nächste Woche auf jeden Fall, apropos Werbegags, mal über diese unsägliche Dubai-Schokolade reden. Das ist ja wirklich kaum noch auszuhalten. Aber das machen wir nie diese Woche, weil diese Woche machen es alle. Und da können wir uns nächste Woche dann schon die Argumente von den anderen klauen.
Genau, weshalb man das unbedingt machen sollte irgendwo. Und ach, hallo. Pass auf, ich würde mit folgender Geschichte rausgehen. Hast du, heute ist ja wunderbar, der Donnerstag, der 21., wenn ihr das hier hört. Kann man dich diese Woche irgendwo sehen, erleben? Was kannst du uns wärmstens ans Herz legen?
Also, wenn ihr Bock habt, kommt ihr am Samstag in die Gisela, denn Samstag ist immer Gisela und diesmal auch wieder mit mir. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Am Dienstag dann sehen wir uns vielleicht, wenn ihr Bock habt und noch jemand Tickets kauft bei Topf voll Schminke, im wunderschönen Zaubertheater Chateau. Und am Mittwoch bin ich im Boys und hoste dort den großen Krimi-Abend. Und da bin ich ganz gespannt drauf. Ist leider nicht mehr möglich, sich anzumelden. Also es ist schon ausreserviert. Die Plätze waren begrenzt und sind jetzt auch schon alle voll. Und die Leute sind alle angemeldet und gehypt. Und dann werden wir dort gemeinsam den Mordfall aufklären und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, weil ich da quasi nur als Host agiere und die ganze Orga und die ganze Vorplanung, die übernimmt dann jemand anderes und ich darf dann quasi gemeinsam mit den Leuten rätseln. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf.
Das klingt nach einem sehr, sehr, sehr guten Plan und ansonsten halte die Augen offen und für alle als Tipp, Mittwoch eröffnet in Dresden der Striezelmarkt. Und vielleicht könnt ihr mir ja dann einfach, genau, das denken wir nämlich auch, so, aber sag mal, vielleicht können wir ja schon mal so, könnt ihr dort schon mal vorgucken und uns noch ein bisschen weihnachtliche Gefühle mit rüberschicken. Das wäre, ich glaube, ganz, ganz fantastisch.
Ja, wenn ihr noch einen Partner braucht, der mit euch einen Glühwein trinken geht, also ich habe gehört, DC Mark freut sich wahnsinnig drauf, gefragt zu werden, ob man denn nimmer Lust hat, sich auf einen Glühwein zu treffen.
Genau, in diesem Sinne sage ich Tschüss, liebe Lara, ich wünsche dir eine fantastische Woche und wie gesagt,
ebenfalls.
Oberstes Gebot nochmal, Dienstag, Topf voll Schminke. Wir sehen uns, bis denn.
Bis dann, ciao, ciao und folgt uns und ihr wisst schon, empfehlt uns weiter. Bliblablub. Danke, dass ihr 2 Stunden durchgehalten habt. Bis nächste Woche.
Tschüss.